Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um einen der Action-Klassiker der 80er Jahre geht. Und ja, wenn man alleine Weihnachten im Hochhaus verbringt, dann ist es doof, wirklich allein zu sein. Und deshalb habe ich mir heute mal einen ganz neuen Gast mit eingeladen, denn den guten Thilo von Antenne Alderaan ist hier. Hallo Thilo.
Hallo, ich habe schon meine Strümpfe ausgezogen und laufe nackt über den Fußboden.
Sehr schön, ich habe gedacht, du stehst im Polizeiwagen vor der Straße irgendwie und gibst mir so ein paar
Tipps. Und isst Donuts.
Und isst Donuts, obwohl ich habe gehört, das ist ein ganz mieses Klischee. Thilo, mein Gott, wer kennt dich nicht aus Antenne Alderaan, Mann? Das Star Wars, ich glaube, da hast du es im Moment doch mit den Star Wars Serien aktuell, habt ihr doch ein gutes Brot, oder?
Allerdings, ja. Also ich glaube, wir haben so viel Content wie schon lange, lange nicht mehr. Mhm. Seit der Disney-Akquise 2014 hat sich ja eine Menge getan. Ja. Wir haben eine sehr kontrovers diskutierte Sequel-Trilogie bekommen. Und wir haben natürlich auch die großartig von der Fangemeinde aufgenommene Mando-Serie erhalten. Und wir sind natürlich jetzt alle ganz heiß drauf, was dann im Mai passieren wird, wenn Obi-Wan Kenobi in Form von Ewan McGregor wieder über die kleine Leinwand stapft.
Ja, ich habe da eine Trailer-Analyse witzigerweise kurz vorher noch gehört und so. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Weißt du, obwohl die letzten Jahre mir so ein bisschen gezeigt haben, dass Star Wars auch sehr gut ohne Jedis funktioniert.
Ja.
Ich sag's dir mal unter uns, ich finde Rogue One ist der beste Star Wars-Film der letzten Jahre gewesen.
Ja, da stapfe ich direkt mit in deine Fußstapfen, weil das sehe ich nämlich auch so.
Und das will was heißen, oder?
Obwohl da auch Darth Vader vorkommt.
Ja, 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 aber das ist tatsächlich, und er wirkt so unglaublich aus der Zeit gefallen in diesem Film, oder? Ja, ich weiß nicht, so wie nachträglich reingepropelt, damit wir ihn noch im Trailer haben können, irgendwie so ein bisschen.
Ja, vor allen Dingen das Interessante ist ja, wie agil und aggressiv und brutal er in Rogue One agiert.
Ja.
Und ungefähr eine gefühlte halbe Stunde später, in Episode 4, zeigt er doch schon deutliche Verschleißerscheinungen.
Das ist, ach, weißt du, ich glaube, der hat sich irgendwie irgendwo verrenkt im Finale von Rogue One, als er die ganzen Wachen in dem Gang hin und her geworfen hat, weißt du?
Richtig.
Das wird,
er hat jetzt Rückgrat.
Das erklärt die Atmung, weißt du? Mhm. Ach, ja, ja, ja. Naja, aber neben Star Wars gibt es ja noch andere große Filmreihen. Und wir haben ja mal...
Echt?
Ja, ich hörte das. Ne? Ich hörte das. Und ich hörte, wir haben uns darüber unterhalten, bei welchen Film wir mal quatschen konnten. Und da sind wir, nachdem ich versucht habe, dich auf Fanboys zu bequatschen, und kamst du ja mit dem Vorschlag, über Die Hard oder Stirb langsam aus dem Jahr 88 zu reden. Ein Film, der als der Weihnachtsfilm aller Zeiten gilt. Nein, eigentlich als einer der Actionfilme aller Zeiten.
Und oder beides, wer weiß,
wer das, weiß schon. Das schon. Die Frage ist, wieso Stirb langsam, Thilo?
Ich würde sagen, es gibt Filme, die einen in seinem persönlichen Leben stark beeinflussen. Mhm. Und Die Hard hat für mich dazugehört, obwohl ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ich war damals nur zarte 12 Jahre, also noch weit davon entfernt, mir Filme über, sagen wir mal, europäische Terroristen im Kino ansehen zu dürfen.
Europäische Terroristen?
Ja. Da sprechen wir, glaube ich, gleich noch genauer drüber. Und dieser kleine Thilo hat dann irgendwann so mit zarten 14 Jahren bei der Erstausstrahlung im Fernsehen einen stark gekürzten Stirb langsam gesehen. Denn damals war es eben tatsächlich noch so, dass selbst wenn die Filme ab 22 Uhr, ne, also FSK 16 irgendwie liefen, haben die Sender immer noch sehr beherzt Schnitte angesetzt. Das war in den 80ern halt einfach so oder in den frühen 90ern. Um die Filme halt zu zeigen, damit die Werbesponsoren nicht vergrätzt würden oder irgendwelche Eltern, die per Zufall mal eingeschaltet haben. Naja, und wie das dann eben immer so war, das ist ja auch wie so eine Art Mutprobe, ne? Wer guckt sich die krassesten Filme an und spricht dann am nächsten Tag im Schulhof darüber? Und ich habe halt diesen Film gesehen und der hat mich halt irgendwie komplett weggeblasen. Der war halt so ein Kind seiner Zeit, aber auf der anderen Seite war er auch so wahnsinnig modern, der war so ultradynamisch, was die Bildsprache angeht. Wir hatten Witz, wir hatten knallharte Action und wir hatten einen Bruce Willis, den wir bis dahin irgendwie nur so als, naja, sagen wir mal, Komödianten von Moonlighting irgendwie im Fernsehen kannten.
Das Model und der Schnüffler, wie die Serie auf Deutsch
heißt. Das Model und der Schnüffler.
Kannst du dich noch erinnern? Hast du die Serie geguckt?
Ja, habe ich tatsächlich.
Erinnerst du dich noch an diese eine Folge, die sie abgebrochen haben mittendrin, weil sie das Drehbuch nicht fertig hatten? Weil die ist 88 entstanden, als die Autoren 22 Wochen gestreikt haben. Und dann ist das Drehbuch für die Folge nicht fertig geschrieben worden. Und die haben dann mittendrin abgebrochen. Der Regisseur kam, also erzählt, wie die Story so grob hätte zu Ende gehen sollen. Und den Rest der Folge singt der Cast Lieder. Finde ich bis heute eine der brillantesten Arten, um 44 Minuten voll zu kriegen. Weißt du?
Das stimmt. Ja. Da siehst du mal, was für kreative Höhenflüge sozusagen ein Streik der Autoren zur Folge haben kann.
Ja, ja, definitiv, definitiv. Ja, ich habe den Film erst tatsächlich in der anderen Reihenfolge gesehen und ich habe erst den dritten Teil gesehen. Kann ich mich also so... Ich habe tatsächlich...
Im Kino oder?
Kino nicht, sondern irgendwo auch im Heimkino halt mit voller Videothek und so. Oder vielleicht auch Kumpels, das könnte auch sein. Auf jeden Fall bin ich ziemlich sicher, dass ich den Film als zweites gesehen habe und mich doch gewundert habe, wieso er auf einmal mehr Haare hat. Ja, der gute Bruce Willis, halt so Mitte der 90er wird das gewesen sein. Also ja. 14, 15 so in dem Dreh werde ich gewesen sein. Und da habe ich auf jeden Fall den Film mit Samuel L. Jackson, war das, weißt du, der Film aus mit dem Typen aus Pulp Fiction. Den habe ich zuerst gesehen und dann kam tatsächlich der und damit habe ich ja auch eigentlich schon das Beste gesehen von der ganzen Reihe. Ne? Obwohl der Rest auch so halbwegs okay ist halt. Ne? Ja. Tatsächlich. Aber der erste Film.
Also zumindest die beiden von John McTiernan hast du genossen, ja, sagen wir es so.
Genau.
Der zweite von Ready Harlan ist ja auch nicht so schlecht. Also ist der das, ist genau. Im Ranking meiner Ansicht nach auch zumindest solide.
Ich finde auch den vierten gut, tatsächlich. Ich mag auch diesen Internet-Film so ein bisschen mit Kevin Smith, der im Keller irgendwo wohnt, bei seiner Mutter und als einziger noch Strom hat. Genau. Und so. Also der fünfte ist furchtbar, tatsächlich.
Ja, ja, das stimmt. Aber Timothy Olyphant als Gegenspieler macht natürlich auch Laune.
Ja, ist definitiv. Aber die Reihung wäre...
Aber an den ersten kommt irgendwie gar nichts
dran, finde ich. Der dritte ist, man merkt aber auch, dass der dritte eigentlich auch ein anderer Film hätte werden sollen. Nämlich mehr auf dem... Also das ist ja auch ein umgeändertes Drehbuch. Der sollte ja erst Simon Says heißen und auch von Anfang an eine Buddy-Komödie sein. Und hat man dann daraus gedacht, ja gut, dann hier, wir haben noch für Bruce Willis, der würde gerne noch einen dritten Teil machen und dann holen wir den John McClane wieder raus. Und der erste ist ja auch so ein Film, der zu der Zeit war ja Bruce Willis ja auch kein Kinostar, sondern er war halt aus der Fernsehserie Moonlighting bekannt halt und war auch, glaube ich, der sechste in der Auswahlliste für diese Rolle für John McClane. Und der Film ist davor als zweiter Teil für Phantomkommando mal geschrieben worden. Und der Arnie hat es abgelehnt, das zu machen. Phantomkommando.
Du, das geht noch weiter zurück, die Geschichte. Weil, also ursprünglich ist es, also basiert es auf einer Fortsetzung zu einem Roman, der The Detective heißt, der ursprünglich in den 66 geschrieben wurde und 68 mit Frank Sinatra in der Hauptrolle verfilmt wurde. Und damals gab es noch solche Deals mit den großen Stars, dass ihnen Nachfolgeprojekte von einem bestimmten Autoren als erstes angeboten werden müssten. Und deswegen wurde, als man aufmerksam wurde auf die Nachfolger von dem Roman The Detective, der nämlich hieß Nothing Lasts Forever, von Roderick Thorpe, musste ihm sozusagen erstmal diese Rolle angeboten werden. Und wenn man sich das jetzt im Nachhinein überlegt, ist das natürlich total absurd.
Ja, total.
Also einen 60-jährigen Frank Sinatra in der Rolle des John McClane zu sehen, das ist nun wirklich fernab von jeglicher Realität.
Ja, klar, aber auch alle anderen, oder die meisten anderen, Arnold Schwarzenegger, wie gesagt, Sylvester Stallone, gut, dann kam noch Harrison Ford, Burt Reynolds, Mel Gibson und Richard Gere und alle haben es nicht gemacht und dann kommt der Typ aus dem Fernsehen quasi.
Richtig. Ne?
Und
ja, ist schon abgedreht.
Ja, total.
Weil natürlich als Fortsetzung von Predator ist ja derselbe Regisseur, John McTiernan.
Genau.
Und deswegen kam natürlich auch von den Produzenten die Idee, ja, dann machen wir noch einfach Schwarzenegger in der Rolle. Und ich finde es natürlich auch super, dass es dann nicht so geworden ist.
Ja.
Weil durch die Besetzung mit Bruce Willis hat sich natürlich auch ein ganz anderes Potenzial in der Rolle halt auch angeboten.
Absolut, definitiv. Man sagt ja immer so, das war so die Geburtsstunde des Jedermann kann ein Actionstar sein. Ganz so ist es auch nicht, weil er ist immerhin noch ein New Yorker Cop. Weißt du, so, weißt du, es wird ja immer so gerne getan, ja, das sind nicht diese Actionhelden der 80er Stallone und diese One-Man-Armies, und das finde ich sehr angenehm auch an dem Film, also diese muskelbepackten Ex-Marines, Ex-Secret Service, Ex-Navy Seal und so, haben eine Menge Jobs immer früher gehabt, bevor sie dann, ne, aber das waren ja im Prinzip alles immer Supermänner, ne, und er ist ja immer noch ein New Yorker Cop, also auch nicht ganz normalo halt, aber deutlich normaler als das typische Actionheld-Bild der 80er Jahre. gewesen ist halt. Ne? Und
genau, weil er ja auch einen Großteil des Films erstmal in eine ganz andere Richtung geht.
Ja, erstmal ist er, genau, einmal das, er ist am Anfang erst ein bisschen traurig wegen seiner Beziehung, wie sie verläuft, und danach versucht er die Hälfte des Films erstmal Hilfe zu holen. Ja? Genau. Und das ist etwas, was man in so 80er-Jahre-Actionfilmen, weißt du, da hat man gesagt, hier, schick die Jungs ins Bett, Papa kümmert sich drum. Weißt du, ne, weißt du, das wäre so Chuck Norris oder so, weißt du? Der wäre auch ohne Waffe losgegangen. Er hat gesagt, da wäre er lautlos tötet. Und da ist es halt schon so eine ganz andere Sorte Mensch. Und ich glaube auch, dass John McTiernan, als wenn man sich so seine Regiearbeiten ansieht, ich liebe Predator. Ich finde die 15 Meter Dschungel, die als Set hatten, immer noch brillant. Und ich liebe den wirklich. Und ganz ehrlich, Jagd auf Roter Oktober, noch ein Ping. Ich liebe Last Action Wahnsinn. Hero. Ne? Also auch total verkannt, ein richtig toller Film. Sein oder nicht sein, sein Wetten. Hier, der dritte stirbt langsam Film und so. Danach ging es so ein bisschen ab bei ihm, aber immerhin hat er damit ein paar ganz große wegweisende Actionfilme halt gedreht. Und und wie gesagt, Bruce Willis als New Yorker Cop, der dann an Weihnachten, denn das ist ja ein Film, der an Weihnachten spielt, und deshalb wird er ja seit 30 Jahren oder etwas darüber als so ein Weihnachtsfilm bezeichnet, der auch immer an Weihnachten läuft, mit Kevin allein zu Hause.
Ha? Genau.
Ist er für dich einer?
Den du Weihnachten absolut, guckst. Ich liebe nichts Besseres als, das ist bei mir so eine kleine Tradition, die sie in den letzten 3-4 Jahren eingebürgert hat. Und wer meinen Twitter-Feed mal guckt, zumindest letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch ein Foto gepostet an Weihnachten, als der im Fernsehen lief. Und wenn man dann sozusagen den Bauch vollgeschlagen, die Geschenke ausgepackt und so nur noch in den Seilen hängt, abends ab 22.30 Uhr dann durchs Fernsehen herumseppt. Und dann auch, wenn man die halbe Stunde Werbung akzeptiert. Ja. Aber es gibt nichts Erfüllenderes, als am Heiligabend spät nachts quasi dann noch John McClane dabei zuzusehen, wie er das Nakatomi Plaza befreit.
Ja, ja. Ich poste immer dieses, oder ich habe früher auf Facebook immer dieses Bild gepostet von, oh Gott, Leute, Katastrophe, es gibt Schüsse am Nakatomi Plaza. Genau. Dieses Bild mit dem, wie wir wissen, das ist das Fox-Gebäude, was da noch im Rohbau war, was hier für den Nakatomi Plaza in L.A.
Das Fox Plaza.
Das Fox Plaza, genau. Die Koordinaten kann man im Wikipedia-Eintrag nachlesen übrigens, wenn ihr mal ranzoomen wollt auf Google Earth. Ne? Und tatsächlich.
Weißt du übrigens, wo das liegt, wenn du dir die Straßen mal anguckst?
Nee.
Das liegt sehr malerisch beschrieben an der Kreuzung zwischen Avenue of the Stars und dem Galaxy Way.
Oh, das ist ja Wahnsinn, oder?
Ist das nicht toll? Das ist
total super. Oh.
Ja, finde ich schon.
Ja, im Prinzip ist ja die Story so ganz, ganz grob halt, ne? Dieser Nakatomi Plaza, da findet eine Firmenfeier statt. An Weihnachten, was man so macht. Man ist Weihnachten nicht mit der Familie, sondern man macht eine Firmenfeier. Also die Weihnachtsfeier wirklich an Heiligabend. Ich kann es mir in meinem Berufsleben nicht vorstellen, dass einer wirklich auf diese Idee kommt. Die Firmenfeier an Heiligabend zu machen.
Das ist merkwürdig.
Ja, total, also wenn man drüber nachdenkt.
In Deutschland so überhaupt nicht
nachvollziehen. Nee, keine Chance. Aber bei uns wird es auch sowas wie
doppelt. Vor allem, die scheinen auch alle kein Zuhause zu haben.
Ja,
also die hängen da ja wirklich rum, geben sich die Kante, schnüffeln Koks.
Ja, ne? Schnee. Ja, es gibt keinen Schnee, weil es wurde im Sommer gedreht. Halt, ne? Das ist klar. Und John McClane kommt ja an. Ne? Also er wird ja nach LAX geflogen. Dann gibt es ja diese Szene mit diesem, weißt du, wenn man sitzt im Flugzeug und dann quatscht ein dieser cheesy Typ an, der einen sagt, wenn sie erstmal hier aussteigen, Flugangst und so. Dann erstmal, was ich total witzig finde, dass er ihm sagt, dann zieht er immer erstmal die Schuhe aus und verkrampft dann so die Zehen zusammen, was ja so sinnbildlich ist für das, was wir den Rest des Films sehen. Weil wir sehen ja einen bebarfußten Actionstar im ganzen Film halt.
Ja, und das richtig, ist ja, der ist sozusagen auf dem Boden der Tatsachen angekommen.
Richtig. Und da erfahren wir ja schon über ihn viel, was so ungewöhnlich auch zu der Zeit ist. Er ist verheiratet mit der guten Holly. Die haben auch gemeinsame Kinder. Sie ist aber vor einem halben Jahr irgendwie der Karriere wegen nach Los Angeles gezogen, weil sie da total große Karriere hat in der Firma. Was genau diese Firma macht, so richtig, ne, wird das nicht eruiert, es ist einfach nur sehr groß viele Deals und er ist ein beinharter New Yorker Cop, der es natürlich nicht einsieht, von zu Hause für seine Frau wegzuziehen oder deren Karriere, weil er ist ja bei der Verbrechensbekämpfung noch ein halbes Jahr zurück.
Ja? Da gibt es auch diesen coolen Spruch, den der Mr. Takagi, also der CEO von der Firma, loslässt, wo er sagt, ne, die späte Rache für Pearl Harbor wäre, dass sie jetzt die Amerikaner mit Videorekordern bombardieren.
Ja, und weißt du, was das Witzige ist? Ich habe mir danach die Szene in Englisch angesehen, weil ich dachte, das wäre eine Eindeutschung gewesen, aber das hat er wirklich gesagt. Ja, was? Ja. Das ist also absolut. Da muss man ja übrigens, was ganz bei der zu der Besetzung, ne? Also die Besetzung, klar, Bruce Willis ist halt klar der Star und sein Gegner ist, je nachdem in welcher Version man ihn guckt, entweder Jack oder Hans, ist ja der großartige Alan Rickman. Ne?
Genau.
Alan Rickman ist, ich glaube, ist einfach einer. Ich bin immer noch traurig, seit er tot ist, latent traurig darüber halt, ne? Und nicht, und bei Grabtas Hammer ist der Mann gut gewesen halt, ne?
Wirklich. Nein. Ihr habt ja letztens im Retrocast auch so wunderbar Robin Hood besprochen, ne, wo er ja auch den Sheriff von Nottingham spielt. Mhm. Und auch wenn er da total over the top ist und nicht immer so, finde ich, das richtige Maß hält, hier ist er einfach grandios. Und genauso wie dieser Film halt sowohl für Bruce Willis als auch für Reginald Val Johnson, über den wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen sollten, die Star-Making-Appearance sozusagen geworden ist, ist es natürlich auch für Alan Rickman. Weil der Alan Rickman kam zu dem Zeitpunkt halt vom Theater. Mhm. Der Casting Director von Die Hard hat ihn damals am Broadway gesehen in einer Aufführung von Gefährliche Liebschaften. Ah,
ich dachte immer von Mäusen und Menschen. Ich höre immer von Mäusen und Menschen. Wenn einer sagt, er war beim Theater, höre ich immer von Mäusen und Menschen. Nee,
nee. Also Gefährliche Liebschaften ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Mhm. Und er hat quasi die Rolle, die John Malkovich in einer der Verfilmungen gespielt hat er quasi on stage live performt. Und das war sozusagen dann der Beginn einer mittelgroßen Karriere, würde ich mal sagen. Ja. Weil er ist ja dann noch als Severus Snape in den Harry Potter-Filmen noch legendärer vielleicht.
Ja,
auch
und Dogma und wie gesagt Galaxy Quest, also ganz toll. Er war der Metatron-Mann, die einzig wahre Stimme Gottes. Der Mann, der nicht darüber hinweggekommen ist, wenn es nicht im Scheiden-Hesten-Film ist, kennt man es nicht. Weißt du,
aber das Einzige, was also ne, sein Charisma ist großartig. Mhm. Es ist ja auch immer so ein Punkt, Theaterschauspieler haben ja normalerweise immer ein großes Problem, sich so weit zurückzunehmen, dass sie überzeugend auf der Kinoleinwand wirken, weil man als Theaterschauspieler ja immer dazu neigt, irgendwie für die, man sagt das so schön, 18. Reihe zu spielen.
Ja.
Das heißt, man overacted, also wahnsinnig,
um
die Emotionen noch bis nach die Spucke noch bis in die letzte Reihe zu tragen.
Mhm.
Und er kann halt wirklich die feinsten Nuancen durch den Kopf zur Seite legen oder eine Handbewegung oder wie er die Augenbraue hochzieht, das beherrscht er halt wirklich bis ins kleinste Detail. So, als wäre er schon Jahrzehnte wirklich Kinoschauspieler.
Ja.
Macht er das hervorragend. Das Einzige, was nicht so unbedingt überzeugend ist, sind halt seine Akzente.
Ja.
Weil, also sein Deutsch ist schon.
Ja, also das muss man ja mal, das ist ja auch so ein kleiner Elefant neben mir im Raum halt, ne? Nämlich die Synchronisation. In der Synchronisation im Original waren es ja deutsche Terroristen.
Richtig.
Und man hat damals 1988 hat man gesagt, wir können dem Deutschen nicht zumuten, denn wir wissen bekanntlich, ein Deutscher kann kein schlechter Mensch sein. Ja? Und deshalb können wir es nicht zumuten, dass Deutsche sehen, dass da Deutsche als Terroristen, Schrägstrich Bankräuber, Schrägstrich böse Menschen unterwegs sind. Also machen wir aus ihnen so eine Art europäische Bande. Schweden, richtig, genau. Letten wäre geil. Weißt du, diese verdammten, hast nicht auch die Schnauze voll von diesen Überfallen von Schweden ständig und so.
Genau, Alter. Die hätten alle so Ikea
gesagt und uns immer wüst beschimpft. Nein, aber das hat man halt umgedacht, hat die Namen ganz krass geändert, was auch ein bisschen persifliert wird. Es gibt ja die Szene, wo John McClane sich die Namen so aufschreibt auf seinen Arm und dann diese Anspielung macht mit, ach, sind irgendwie Märchennamen und so oder von den Riesen
Ne? Hans und Karl und
genau, und eigentlich heißt der Hans Gruber, aber man hat gesagt, naja, komm, da machen wir Jack draus. Jack hört sich einfach gut an, Jack ist beliebt, 80er Jahre, als Bösewicht musste Jack heißen. Was aber zu einer unfassbaren Diskrepanz auch führt im dritten Teil, weil da geht's ja um Hans Grubers Bruder. Und da wird ja auch wird immer gesagt, der heißt so, ne? Sein Name ist so Gruber. Er ist Hans Grubers Schwester. Nein, Bruder. Weißt du, da wird es im dritten Teil unverhohlen gesagt, dass der Name nicht stimmt mit Jack. Ne?
Ja.
Ne? Sondern da haben sie sich auf das Richtige bezogen. Aber das führt halt dazu, dass man die Namen so ein bisschen amerikanisiert hat. Charlie und so, ne? Ja, und halt.
Ja, das ist halt so dieses, das gute Klischee des Deutschen, der immer der Bösewicht sein muss. Aber ich habe mal ein lustiges Interview mit John McTiernan, dem Regisseur, irgendwie gehört. Und da hat er halt irgendwie auch erzählt, sie wollten sich bei der Namenswahl der Terroristen nicht irgendwie politisch äußern, Nachdem sie ja das schon irgendwie dann mit der Nakatomi Corporation gemacht haben, das ist ja auch nicht unpolitisch, ne? Aber dann zu sagen, okay, ja, wir nehmen jetzt einfach mal deutsche Terroristen, weil das ist ja so unpolitisch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so gelten lassen kann.
Ja, aber ja, zumal ja die Terroristen auch, es geht ihnen ja wirklich nur ums Geld, was einen immer wieder total überrascht und keiner denen auch glaubt. Und
das ist halt schön.
Ja, das und das finde halt ich auch schön. Twist, das finde ich auch schön, ne? Dass es gibt ja die Szene, wo Hans, ich nenne ihn einfach Hans Gruber, ne?
Ja.
Wo er dann diese Forderung stellt und dann sagt, und wir möchten auch die Brüder von der und der und bitte auch die neuen Gefangenen der Asian Dawn-Bewegung sollen auch freigelassen werden. Und wie sein Kumpel sagt, Asian Dawn, habe ich mal im Time Magazine gelesen. Wie geil sie wirklich alle, weil alle denken, es sind Terroristen bis sogar zum Ende. Ja. Ne? Ja. Aber das sind ja eigentlich, sie wollen ja auch als Terroristen gesehen werden, weil das ja dann das FBI auf den Plan führt. Also eigentlich ist das gar nicht so dumm, was sie da machen.
Ja, sie verarschen ja quasi.
Ja.
Das ist ja der
Nach dem
Das ist ja, dieser, ja das dieses wunderbare, und das beherrscht John McTiernan in diesem Film, glaube ich, ziemlich gut, dass er den Humor und die Ernsthaftigkeit wahnsinnig gut in eine ausgeglichene Balance führen kann. Und zwar so, dass es unterhaltsam ist.
Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich auch als deutscher Staatsbürger, ich finde das total blödsinnig, dass sie das nicht als Deutsche gelassen haben. Also warum denn nicht? Wie gesagt, also das ist...
Aber das sind viele Entscheidungen in den 80ern, ne, die mit Zensur zu tun hatten. Die kannst du heutzutage einfach auch gar nicht mehr nachvollziehen.
Ja, gut,
Zensur, du weißt nicht, welche Leute da damals an den Hebeln saßen.
Da wird wahrscheinlich gesagt, wir wollen die Leute vielleicht hier das Publikum vor Ort nicht vor den Kopf stoßen, aber wir machen uns aber in allen 800 Millionen Filmen über jedes andere Volk lustig, aber das eigene... Ne, also wir sind auch wenn wir keine schlechten Menschen sind, sind wir ja für unser Humor bekannt. Ne?
Richtig.
Und deshalb, das ist einfach so. Und
besonders
deshalb,
den im Keller,
ja. Und deshalb haben sie diese Entscheidung wahrscheinlich getroffen. Ich finde es nur so witzig, dass sie es im dritten dann im Prinzip revidiert haben. Und der dritte somit ja keinen Sinn mehr machen würde, wenn man die Namen halt so behält. Ne?
Ja. Aber das ist auch dieses Tongue in Cheek, nennen die Amis das ja immer gerne. Ne? Also wenn man mit einem Augenzwinkern über bestimmte Dinge halt herzieht und sich dessen auch bewusst ist. Und deswegen gibt es auch genauso in diesem Film halt auch eine Szene zu dem Element, was ich eben vorhin meinte, dass Alan Rickmans Akzent halt hin und wieder so ein bisschen hakt, genauso wie der auch von vielen anderen von seinen Handlangern. Wo er dann sozusagen John McClane weismachen will, dass er eine von den Geiseln ist.
Genau, das ist auch sogar in Deutsch ein bisschen cheesy, die Szene tatsächlich. Ja, richtig. Ja. Das ist aber auch wahrscheinlich auch so bewusst auch so ein bisschen so gespielt halt.
Natürlich. Ne? Er wird dann auch immer so, er hat dann auch mal so einen Wahnsinnsschatten, der hinter ihm an die Wand fällt, sodass du auch genau denkst, Mensch, John, also wenn dir jetzt nicht auffällt, dass das irgendwie ein zwielichtiger Kerl ist, dann hast du irgendwie die letzten 50 Jahre doch kein Fernsehen geguckt, obwohl dir das immer angetragen wird.
Ja, wir haben ja noch als seine Ehefrau von John McClane haben wir ja noch die gute Holly, die sich Holly McClane oder Holly Gennaro, wie sie sich im Film nennt, was mich immer total irritiert, weil die sind ja noch verheiratet, trotzdem scheint sie bereits sich firmentechnisch in ihren Mädchennamen umbenannt zu haben, obwohl die beiden noch verheiratet sind. Also so habe ich es zumindest verstanden, dass sie noch nicht geschieden sind. Läuft nicht gut. Sie haben sich sie leben getrennt, aber sind noch nicht geschieden. Sie ist halt offensichtlich zu ihrem Mädchennamen zurückgegangen und zu Bonnie Bedali irgendwie?
Bedelia.
Ja, Bedelia. Oh, Bedelia, Gott sei Dank. Ja, ne, ist halt auch so. Ich habe da, also ist jetzt nicht so viel, was ich von ihr kenne tatsächlich. Ne? Wem ich was kenne, ist Reginald Vale Johnson, der Sergeant L. Powell spielt. Und das ist natürlich der Mann, der sich 10 Jahre mit Steve Urkel rumgeschlagen hat in Alle unter einem Dach. Oder?
Ja, das meinte ich ja, ne?
Ja.
Also Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Er hat eine unfassbare Karriere hingelegt nach diesem Film.
Ich glaube, die Serie lief da aber schon. Ich meine, dass alle unter einem Dach da. Ich glaube, dass das wirklich 88, da müssen wir mal nachgucken, aber ich glaube, die lief 88 schon. Oder zumindest war sie da noch.
Also ich meine, also was ich weiß von ihm ist, dass er das Vorsprechen zu Die Hard war sein letzter Versuch, als Schauspieler, sagen wir es mal so in Anführungszeichen, sich die Sporen zu verdienen.
Ah, okay.
Und ich glaube, also soweit ich weiß, ist Alle unter einem Dach erst danach
richtig durchgegangen. Hast du auch recht, ich habe eben nochmal geguckt, 89 ist Alle unter einem Dach gestartet. Ne? Und der ist halt der Cop, der aufgrund eines schrecklichen Fehlers, der ihm begangen ist, zur Strafe alleine los muss. Und das ist auch etwas, was mich immer an diesem Film gestört hat. Wir leben in jedem amerikanischen Film, in jeder Serie erfahren wir, als Polizist bist du nicht allein unterwegs. Als Akte X-Fan weiß ich, die fahren schon mal alleine los, aber der normale Polizist, die sind immer zu zweit. Aber weil er einen Fehler gemacht hat, muss er nicht hinter den Schreibtisch, sondern hinter das Auto, also hinter Steuer, aber auch alleine. Ne? Mhm. Das hat mich immer so ein bisschen rausgebracht, dass er keinen Partner hatte, weißt du?
Ja. Aber dadurch, dass wir am Anfang in seiner ersten Szene schon erfahren, dass er auch ein Vater werden wird in weniger, wenigen, weiß ich nicht,
Minuten.
Wochen oder sowas. Genau. Macht ihn das natürlich direkt wieder sympathisch.
Weißt du, was er dann
Donuts kauft?
Er kauft doch keine Donuts, ne?
Kauft er doch, ich glaube
schon. Ich meine nicht.
Der Typ oder Twinkies.
Sagt, ich glaube, er kauft Twinkies und der Typ sagt, wieso? Ich dachte, Cops kaufen immer Donuts und dann sagen sie, genau, für meine Frau, sagt er. Richtig, und dann will er die Tüte haben und wir wissen alle, dass es nicht für seine Frau ist, oder? Ist aber auch völlig natürlich okay. Twinkies sind doch total in Ordnung. Aber das sind so die, dann sind noch sehr viele andere dabei, die man auch hier so kennt, ne? Hier Clarence Gilliard kennt man, hier Robert Davi kennt man, jeder Profiler-Fan der 90er kennt Robert Davi halt. Ja, oder und
James Bond-Fan.
James Bond-Fan, klar. Wie komme ich denn da? Ich komme eher auf Profiler. Also, Highlights of James Bond.
Franz Sanchez.
Ein Same.
Ist auch so ein toller Name, Franz, oder?
Sanchez. Ja, Cesaro, Cesaro. Weißt du?
Übrigens, Big Johnson, wie er heißt im Film. Auch er hat eine Verbindung zu Frank Sinatra. Ist nämlich einer der letzten Crooner, die tatsächlich auch noch live auftreten in seinem gesteigerten Alter von über 70 und das alte American Songbook singen in Las Vegas etc.
Ich dachte, der wäre sein letzter Bodyguard gewesen, ja. Ja, der spielt Special Agent Johnson, der mit Agent Johnson zusammen unterwegs ist. Diese Namensdopplung finde ich, dass der Witz irgendwie ganz gut funktioniert, tatsächlich. Ja. Diese beiden FBI-Agenten, hallo, ich bin Agent Johnson, der andere. Ich brauche den Hubschrauber und so. Genau. Hey, sie heißen gleich, wir sind kleine Brüder. Nein, das
ist genau, vor allen Dingen, weil der andere Agent, der andere, also der Little Johnson, wie er so schön heißt, der sagt dann, nee, wir sind nicht verwandt.
Das ist voll super, ne? Das ist voll super. Ja, ja. Was mich immer rausbringt, ist auch hier Argyle, das ist ja dieser Chauffeur, der geschickt wird mit dieser Limousine, der eigentlich nur die Aufgabe hat, John am Flughafen abzuholen, dann den Rest des Films eigentlich in der Tiefgarage des Nakatomi Plazas wartet. Und jedes Mal, wenn ich die Szenen mit ihm sehe, ne, das ist ja auch dieser Bär, der dann auf dem Rücksitz sitzt, den John für seine Kinder mitgebracht hat. Und der Typ ist ja eigentlich, Argyle ist ja so ein bisschen im Partymodus, da muss ich immer an Hotshots 2 denken. Weißt du? Ich habe auch geguckt, ob es derselbe Schauspieler ist, ist er aber nicht, tatsächlich.
Ne? Ja, aber der ist ja sozusagen, der ist ja wie eine Rahmenfigur, die sozusagen immer dazu beiträgt, dass man immer weiß, was gerade irgendwie vor dem Gebäude abgeht.
Genau. Ja, so die Verbindung, da gibt es ja einige der Figuren, die da so sind. Ich finde auch, wenn John dann in den Nakatomi Plaza geht und seine Frau sucht, dieser Typ, der unten ihm dann sagt, geben Sie mir hier den Namen ein, dann wird Ihnen angezeigt, wo Ihre Frau gerade ist. Der erst den Namen McLean eingibt, da findet er nichts, dann gibt er ihren Mädchennamen ein, Gennaro, und dann, da findet er sie, dann sagt er, Kasperle-Theater. Na, also so, ja, so, gleich so, weißt du, so ein 80er-Jahre-Macho-Typ, weißt du, ist er da noch sehr halt, ne? Da kommt damit nicht Klarheit, ne? Aber was ich immer irre finde, dass ihm angezeigt wird, wo sie ist auf diesem Terminal. Ja, 30. Stock, ne? Und da sagt sie, das ist gut, das sind die einzigen, die noch im Gebäude sind, da ist eine Feier. Wie gesagt, dafür haben wir jetzt einen Knopf gedrückt. Ne?
Ja, die anderen können ja gar nicht mehr da sein. Also da hast du absolut recht. Das ist ein bisschen.
Ja, das, weil er auch sagt,
ich finde das auch sehr schön, weil das ist ja so ein Element, was total wichtig ist. Die Architektur ist in diesem Film ja auch quasi ein Element. Das ist wie in Lawrence von Arabien die Wüste, auch ein eigener Charakter ist. So ist dieses Fox Plaza oder das Nakatomi Plaza, wie es eben heißt, ist auch quasi ein eigenes Element. Und jede Etage, und deswegen nennen die halt auch immer, ne, diese
30. 31.
Genau. Genau, das kommt immer so häufig vor. Mhm. Jede Etage kriegt ja dann auch ein eigenes Lighting, ne, einen Charakter dadurch, dass, also beispielsweise in dieser Etage, wo eben diese Weihnachtsfeier ist, ne, das ist ja so eine ganz lustige Mischung halt aus dieser Frank Lloyd Wright amerikanischen Ästhetik, also mit dem Wasserfall, ne? Das ist ja so dieses legendäre Haus, was er da gebaut hat in Pennsylvania, ne? Was da quasi über dem Wasserfall hängt. Das wird sozusagen dort integriert in die Architektur. Dann gibt es aber halt auch diese Ando, also so eine ganz traditionelle, moderne Architekturästhetik aus Japan, die sich dort wiederfindet in diesen betonartigen Elementen, die man zur Gestaltung an den Wänden sieht, ne, mit so Schalltafeln und diesem Sichtbeton etc. Und das macht dieser Film halt ganz fantastisch. Und dann gibt's diese Computerebene zum Beispiel, wo du dann diese abgehängten Decken hast, wo dann halt diese ganzen Leitungen entlang laufen. Und dass man als Zuschauer eigentlich immer exakt weiß, nach relativ kurzer Zeit schon,
wo bin ich,
wo ich mich gerade befinde.
Genau.
Obwohl es eine ziemlich komplexe Struktur ist mit vielen Figuren, die sich sozusagen auch wie auf dem Schachbrett halt immer wieder von vorne nach hinten bewegen. Aber das macht dieser Film halt auch ziemlich gut. Und ich glaube, das ist so eines der Elemente, wo man wirklich sagen muss, das macht diesen Film auch zum Meisterwerk.
Also, ja, definitiv. Das Pacing halt.
Pacing, aber auch dieses, dass man es immer wieder gucken kann und vielleicht immer wieder was Neues entdeckt und auch als Zuschauer nicht für dumm verkauft wird, sondern ne, es ist, man wird quasi immer angeleitet.
Ja,
ich will jetzt nicht sagen, an der Hand genommen, aber man wird zumindest nicht für so total, naja, das musst du jetzt einfach akzeptieren, wenn er jetzt auch ein Fehler ist und so.
Genau, es geht so ineinander auch auf. Man hat nicht das Gefühl, so für blöd verkauft zu werden und vieles hat so später so eine Bedeutung, ne? Wenn John da oben dann ankommt und dann ist ja Mr. hier, der CEO, Mr. Takagi, ne, der ihn dann noch und ihm dann noch vorschwärmt, ihre Frau, die ist ja total toll und hier ist die wichtigste Mitarbeiterin neben mir. Sie wird ja irgendwie so gar als Co-CEO irgendwie bezeichnet. Sie ist aber gerade ein paar Kopien machen, da muss ich immer lachen. Weißt du, das ist die große Weihnachtsfeier, alle sind sich am Besaufen. Wir lernen ja da auch Alice, who the fuck is Alice, kennen, ne? Der sich offensichtlich die Nase pudert in einer im Büro von seiner dann doch von Holly am Schreibtisch, in der ein riesiger Spiegel hängt. In dem Spiegel sieht man ihn schon, wie er vom Tisch hochkommt und offensichtlich, das ist so geil, wenn die reinkommen und man sieht dann, wie er im Hintergrund hochkommt, der hat sich halt offensichtlich Koks reingedreht und wir haben ja in diesem Büro, sehen wir ja die gefakteste Stadtsilhouette aller Zeiten, oder? Da weiß ich immer nicht, ob das die Aussicht sein soll oder ein Bild.
Weißt du? Ja, aber das ist halt so. Also da sind die auch ziemlich stolz drauf, ne?
Ja.
Bei Fox. Also die behaupten ja auch irgendwie, dass sie Teile davon immer noch wiederverwenden für irgendwelche Fernsehproduktionen.
Ja.
Das ist halt so ein 118 Meter breites Panorama gewesen, was sie eben teilweise halbtransparent mit Lichtern gestaltet haben, ne? Von diesem Sonnenuntergang. Und deswegen kommen in dem Film halt auch sehr, sehr viele Weitwinkelobjektive zum Einsatz mit einer ganz kurzen, also mit einer weit offenen Blende, sodass du einen ganz kleinen Schärfebereich hast.
Ja.
Weil sobald du zu viel Schärfe im Bild hättest, würdest du halt tatsächlich sehen oder noch stärker sehen, dass es einfach alles an einem Set gedreht wurde. Und
ja,
nicht
aber bei dem Panorama ist halt dieses absurde Rot vom Himmel, sieht halt so unecht aus. Es sieht halt aus wie so ein Traumbild von einem Sonnenuntergang und passt nicht so ganz zu dem. Die kommen ja schon im Dunkeln fast an halt, ne? Und deshalb sieht es halt sehr nach Filmset an der Stelle aus, aber nach natürlich einem mächtigen Filmset. Was ich aber schön finde, sind so diese kleinen Momente auch, wo wir was über dieses Familienleben erfahren. Die Kinder, die dann noch bei Mami zu Hause anrufen, sie macht halt Karriere und ist Weihnachten dann mal lieber in der Firmenfeier, an Heiligabend, ich sage es immer wieder, an Heiligabend ist sie dann in der Firmenfeier und muss Alice abhalten, eine Nase Koks auf ihrem Schreibtisch zu ziehen. Ihre Kinder sind bei der Nanny.
Ja. Ne? Aber das Interessante ist ja auch, dass sie ne, als sie anruft, fragt sie ja die Nanny auch, hat Mr. McLean angerufen?
Ja.
Daran siehst du schon, ne, dass da irgendwo was nicht mehr ganz so astrein zwischen denen läuft.
Aber auf dem Familienbild ist er noch drauf, was sie in ihrem Büro stehen hat. Ne?
Genau.
Ne? Das ist auch das erste Begegnen, ne, im Büro dann halt. Ne? John erklärt ja das gleich bei Alice mit den. Der ist ja sofort unsympathisch. Ne? Ja. Er ist ja nicht nur, weil er damals Peter Venkman fast den Verbannungscontainer kaputt gemacht hat, ne? Sondern nein, aber ganz ehrlich, der ist halt mega unsympathisch, Alice, ne? So der Karriere 80er Jahre Yuppie, weißt du? Direkt vom Wall Street Set.
Ja, also toll besetzt.
Ja.
Das muss man auch John McTiernan immer wieder hoch anrechnen. Der hat ein wahnsinniges, tolles Gespür für Gesichter.
Ja.
Und für dieses, gut, am Ende ist es ein Typecasting.
Ja.
Aber er findet halt Leute, die wirklich diese Rolle dann auch so ausfüllen, dass sie natürlich, also er nennt es dann überhöhten Realismus, ne, die das halt dann perfekt einfach auch erfüllen. Mhm. Und das macht er. Und es kommt natürlich auch die Rolex hier schon vor, die ja dann am Ende des Films eine große lebensrettende Bedeutung hat für die gute Holly. Also das muss man auch wieder den Drehbuchautoren zugutehalten. An diesem Film ist wirklich keine Szene und kein Moment, wo man sagen würde, das ist fett, das kann man noch abschneiden, das ist überflüssig.
Ja,
also,
richtig.
Ne,
ja.
Das ist hervorragend gemacht für so einen Hollywood-Blockbuster.
Ja, es passt halt auch. Und es sind auch so viele Sachen, wo ich sage, das könnte mir auch passieren, dass er die Schuhe auszieht, weil er diesen Teppichboden auf der Toilette ausprobieren will. Ja. Weißt du, das ist ja eigentlich total absurd, aber die Erklärung, warum er da die Schuhe halt nicht anhat halt, ne? Und dann auch der erste Auftritt halt der Terroristen, die dann da eingreifen und hart zuschlagen, dann mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann halt so quasi im wahrsten Sinne des Wortes die Party crashen und so halt, ne? Und das ist alles, das ist einfach, es ist von Anfang an, werden die halt absolut als eine Bedrohung wahrgenommen halt. Also als eine echte Bedrohung
halt. Ne? Das Coole ist halt auch, dass sie im Vergleich zu den meisten anderen Terroristen, wie sie im 80er-Jahre-Kino dargestellt wurden bis zu dem Zeitpunkt, den kompletten Gegenentwurf sind. Denn der John McTiernan meinte, die müssen alle wie europäische Models aussehen.
Das tun sie.
Und sie müssen einen wahnsinnigen Sinn für Fashion, also für Kleidung haben. Und die, auch wenn sie nur eine Rollkragenpullis anhaben oder so, es muss alles immer aussehen, ne, als wäre es halt irgendwie handgenäht oder.
Ja, es ist keine Einheitskleidung auf jeden Fall, die anhaben. Ne? Ja. Aber das ist alles so sehr geil gemacht, ne? Auch so mit dem Computer-Nerd, der dann halt dieses Sicherheitssystem hacken soll. Und man weiß ja am Anfang gar nicht, was sie wollen. Sie wollen ja von Mr. Takagi, den sie ja dann irgendwie von ihm wollen, sie ja diesen Code haben. Aber dann ist ihnen das dann doch nicht wichtig genug, dass sie ihn nicht einfach so relativ schnell erschießen, als er nicht will. Halt, ne, wo man sagt, halt, so wäre es doch besser, den erstmal noch mal ein bisschen, kann man da nicht mal zwischenfoltern oder irgendwie sowas? Weißt du?
Hör mal, was ist das für eine Szene?
Ja.
Als der kleine, unbeleckte 14-jährige Thilo den zum ersten Mal auf Video gesehen hat, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, die können doch jetzt nicht diesen lieben, netten Mr. Takagi da irgendwie einfach mal eben so ins Jenseits befördern. Und dann siehst du halt irgendwie da die zerplatzte Tomate an der Tür.
Ja.
Und dann weißt du aber, was Sache ist, ne? Dann weißt du,
Einmal das. Ne, genau das. Du weißt, dass das Sache ist, dass die es ernst meinen. Aber man denkt erstmal, wie blöd sind die denn? Das ist ja wahrscheinlich, weil der Computertyp sagt ja, da sind 7 Sicherheitssysteme. Ne? Die sagen ja relativ schnell, sie wollen in diesen Tresor ran, sie wollen an diese absurde Summe ran von, ich glaube, 640 Millionen Dollar, die da irgendwie drin schlummern, in Anleihen irgendwie, ne, in diesen Verschreibungen da. Ne? Und der Typ kann 6 davon hacken. Also der Typ kann sich, naja, er bohrt sich rein. Ne, im Prinzip macht das so eine Mischung aus Hacken und Reinbohren.
Ein verbohrter Typ,
sagt aber, die letzte kann er nicht knacken. Und dann erschießen sie sofort beim ersten Nein den Typ, der es wissen müsste. Und dann denkt man sich, Alter, sind die blöd, die werden doch jetzt überhaupt nicht reinkommen. Und sie suchen aber offensichtlich auch nicht den Stellvertreter. Weißt du?
Ja, dann, es ist aber auch ein bisschen absurd, also anzunehmen, dass sie eine unterirdische Leitung nach Japan hätten.
Ja. Ne? Ja, ja.
Wo sie dann täglich irgendwie diese Codes austauschen. Das ist schon.
Naja, gut, aber man kann ja auch sagen, wenn die mitkriegen in Japan, dass deren Zentrale gerade unter Geiselnahme ist, dass sie dann bei sich zu Hause irgendwie. Na gut, ist alles noch so ein bisschen früh Internet eigentlich. Genau. Stimmt, ja, das stimmt. Das vergesse ich dann tatsächlich immer, dass man so, da ist nicht einfach. Da ist noch jemand draußen mit einer Diskette. Wir sollen die mal kurz einlegen und F5 drücken. Nee, lass mal.
5¼.
Tu's nicht, ist eine Falle. Und das ist so ein bisschen, aber ich habe mich damals auch immer schon gefragt, warum die das machen, den einzigen Typen erschießen, dann nicht nach einem Stellvertreter suchen, obwohl ihm doch gesagt wird, das letzte können wir nicht hacken. Ne? Und das ist ja diese Auflösung dann, dass sie wie Terroristen auch wirken wollen, weil die Frage ist, sie sind ja trotzdem Terroristen, es geht ihnen nur um Geld, nicht um ein politisches Ziel.
Ja, das ist ja dieses brillante Ding.
Ja.
Also, dass sie eigentlich einen terroristischen Hintergrund haben.
Ja.
Den aber jetzt quasi nur sozusagen als Fassade nutzen, um mal was anderes zu machen, nämlich an Kohle zu kommen.
Ja, und das ist genau.
Das ist eigentlich, deswegen kann man auch irgendwie, oder würde ich mal sagen, hat man es nicht ganz verstanden, wenn man immer sagt, Die Hard ist sozusagen der Vorgänger für all die Terroristenfilme aus den 90ern dann. Weil die ja selten so intelligent sind, dass sie sich halt dann so einen Twist überlegen.
Ja, es ist ja, man sagt ja auch immer, genau das ist. Es ist so der Vorgänger, so der Ein-Mann geht alleine los, der One-Man-Armee, aber die hat es davor aber auch schon gegeben. Alles, was Stallone gemacht hat, alles, was Schwarzenegger gemacht hat, alles, was
Chuck Norris, so gesagt.
Charles Bronson, also, war ja, es ist so, aber so der normale. Nee,
weil es geht ja dann, also was ich meinte, es geht quasi um diese Closed-Quarter-Situation, also dass
genau.
Sowas wie Passagier 57 oder Air Force One, ne, oder Speed oder so, dass du so einen geschlossenen Raum hast, egal, ne, in welcher Altitude.
Gut, dass du sagst. Ich glaube, Jan de Bont war der Kameramann von dem Film hier. Jan de Bont ist der Mann, der uns Speed 2 brachte. Nein, dieser Film, der ist wie Speed 2, nur mit einem Bus statt einem Boot.
Aber er hat eben auch Paul Verhoeven kredenziert. Ne,
definitiv. Nein, aber also. das ist halt so toll, dass dann im Laufe der Zeit uns als Publikum halt auch klar wird, Die wollen ja dann, John McClane ist ja dann, als er, ne, er greift ja erst nicht ein, er lässt ja sogar, er kann ja sogar, er muss ja sogar zusehen, obwohl er eine Waffe hat, wie es sich für einen Cop gehört, der gerade aus dem Flugzeug steigt, aus New York, dass Mr. Takagi da getötet wurde und trotzdem greift er nicht ein mit dem Satz, warum habe ich ihm nicht geholfen? Weil die mich dann sofort kalt gemacht haben. Ihm ist das ja schon bewusst, dass er da in der Unterzahl ist und versucht dann erstmal die nächste halbe Stunde Hilfe zu holen und hier einen Feueralarm auszulösen, ne, und Sachen durchs Fenster zu schmeißen und er wird beim Notruf mehrfach nicht ernst genommen. Das finde ich auch total bemerkenswert, wo er beim Notruf sagt, ja, haben wir das schon zweimal, was da, es ist doch gar nicht, gehen Sie bitte aus der Leitung, das ist für Notrufe. Wo er sagt, ja, dann schicken Sie bitte jemanden vorbei, der mich verhaftet.
Glauben Sie, ich will hier eine Pizza bestellen?
Nein, aber ist das nicht total witzig, wenn ich kein... Er versucht ja nicht das, was sonst Filmmänner in solchen Filmen früher gemacht haben, sondern er versucht ja eigentlich das total Vernünftige zu tun. Erstmal unerkannt zu bleiben.
Er ist ja eigentlich ein Supercop, ne?
Ja, also, das, was ihm später alle immer sagen, er soll sich raushalten, versucht er ja sogar so ein bisschen und versucht Hilfe zu holen. Es scheitert nur mit dem, dass die irgendwie... Ich muss auch sagen, als die Feuerwehr dann anrückt, das ist total brillant, wenn dieser eine Typ vom Empfang bei Hans Gruber anruft und sagt, hier, ist ein Feueralarm ausgegangen im 31. Stock, muss ich immer lachen, wenn er ihm beim Runtergehen der Treppen komplett präzise Anweisungen gibt. Also, du schaltest bitte den Alarm aus, dann kappst du das System, rufst bei der Feuerwehr an, gibst den Code vom Gebäude durch, sagst, es ist ein Fehlalarm gewesen. Ne? Also, und das ist also eine komplette, sag ich mal, das ist ja ein auditierbarer Prozess, den der Mann hat. Für die Geil. Absolut. Also der Typ ist, die haben halt echt einen Plan dahinter und auch für Eventualitäten und so. Deshalb klappt das ja auch.
Er soll ja auch als absoluter Intellektueller rüberkommen. Mhm. Ja. Und zwar bis zur unfassbaren Arroganz.
Ja.
Also es ist also alles. Also wenn er Takagi da im Aufzug anguckt und dann sagt, der Anzug ist von bla 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 aus London. Arafat ist, glaube ich, auch Kunde.
Ja, ja. Yasser Arafat, Leute. Man muss die 80er berücksichtigen, ne?
Und das ist halt dieses Brillante an der Figur, ne? Also das dieses Spitzbübige, würde ich fast schon sagen. Ja, 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 was Alan Rickman ausstrahlt und dieses sehr düstere Element, wenn man jetzt sagen würde, man würde das straight spielen als reine Terroristen, was diesen Film halt immer noch wahnsinnig unterhaltsam macht. Und das ist auch so ein Punkt, den John McTiernan immer wieder, oder dem sehr wichtig war, dass auch die Musik das widerspiegelt. Deswegen haben wir ganz, ganz viele total coole Kniffe, die da reinspielen. Nämlich, was er auch mit Humor meint, ne, sozusagen Joy im Englischen, Freude schöner Götterfunken, also der letzte Satz
aus der Sonntagssinfonie, Sinfonie, so aufgeht,
ne? heißt auf Englisch Ode to Joy. Und deswegen kommt dieses Thema, also dieses Hauptthema aus diesem Satz, das kommt immer wieder vor in der Musik, kombiniert mit Weihnachtsliedern, also Winter Wonderland kommt vor, Let It Snow und es kommt Singin' in the Rain kommt auch vor.
Ja, richtig.
Und das zeigt halt einfach, dass, ne, dass dieser Film so gekonnt auf der Klaviatur der Unterhaltung spielt, um uns halt trotz der Bedrohung, die diese Figuren, also insbesondere eben auch Hans Gruber ausstrahlen, dass wir immer noch als Zuschauer halt uns auch unterhalten fühlen sollen, weil da ist immer noch so eine kleine spitzbübische Humor-Ebene dabei.
Ja, ist es definitiv. Ich kann auch bei vielen Szenen auch immer noch so lachen, wenn die zum Beispiel diese Telefonverbindungen gekappt werden und dieser eine Typ in ganz großer Eile versucht, diese Kabel noch zu verknüpfen, während der andere nicht so lange warten will und über ihm mit einer Kreissäge diese ganzen Dinger durchtrennt. Wo ich mich da sein,
nur weil. Das sind die Brüder übrigens.
Das sind die Brüder, ja, Charlie und sein Bruder. Ja. Auch schön, dass das später auch immer noch thematisiert wird. Er hat seinen Bruder umgebracht, einer muss es ihm sagen. Hol mal Charlie bitte runter. Der sagt, er hat zu tun. Ich muss mal mit ihm reden. Weißt du? Nein,
also, es ist großartig. Der eine ist übrigens Balletttänzer gewesen.
Ja,
Alexander Godunov, der mit den etwas längeren Fokuhila-Haaren, Karl, der ist tatsächlich ein begnadeter Balletttänzer gewesen, den sie wirklich aufgrund seines Aussehens von der Ballettbühne weggecastet haben.
Aber das ist ja auch der als erstes quasi von John quasi getötet wird, der dann im Weihnachtsmannaufzug mit dem Fahrstuhl runtergeschickt wird, ne?
Nee, das ist sein Bruder. Das ist Andreas Wisniewski. Das ist Andreas Wisniewski, der auch in James Bond
Stimmt.
mal
Stimmt, den schickt er runter mit diesem Pullover, ne, wo er ihn dann in den Fahrstuhl setzt, wo er mit ihm, da habe ich mich auch gefragt, einige Cops in dem Film alleine unterwegs sind, sind auch einige Terroristen alleine unterwegs. Das finde ich immer eine ganz eklatante militärische Schwachstelle, Leute alleine loszuschicken.
Ja, weißt das du? Ist halt so wie im Horrorfilm.
Ne? Ja, aber dieses, wo ich er ihn dann da.
Gleich wieder.
Ja, wo er ihn dann auf dieses Ding setzt, ne, und sagt, Mensch, der hat ja ausgerechnet den Typs mit den kleinsten Füßen, ne, den kleinen Terroristen mit den kleinsten Füßen der Welt, weil er findet ja wirklich keine Schuhe. Also, und dann noch barfuß unterwegs. Ich sagte, da wäre es bei mir schon vorbei. Da hätte er irgendwo in einem Schrank gesessen. Aber diesen Moment, wenn er ihn runterfährt mit dem Fahrstuhl, während Gruber ja diese Rede hält vor den Leuten, dass er, wo er dann quasi seine Dominanz, ne, vor den Geiseln dann nochmal auskehrt und so. Und dann geht dieser Fahrstuhl auf und er sitzt dann da drin mit ho, ho, ho auf diesem Pullover. Ich habe jetzt eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Genau. Und das ist so geil, wie er zu seinen Leuten sagt, bring die Leute weg, die sollen das hier nicht sehen. Und so, ne? Das finde ich
dabei großartig. Haben sie es ja schon alle gesehen.
Also. Ja, aber das
ist auch. Und er liegt, das ist ja auch ein wahnsinniger Spannungsmoment, weil John McClane liegt ja direkt über dem Lüftungsgitter diesem Aufzug.
Ja, richtig. Diese Aufzugkletterei und das alles, das ist auch, wie er sich auch in diesem Gebäude bewegt und immer wieder so auch so durch Schächte krammelt. Da ist ja diese berühmte Szene, wo er das Feuerzeug anmacht in dem Schach und sagt, ja, komm nach Los Angeles. Hier ist total toll, diese Stadt. Man merkt, er ist so der New Yorker, der keinen Bock hat auf the Sunny City halt, ne? Und das ist total toll. Ich finde auch die einzelnen Gespräche, die Hans Gruber mit einzelnen Personal führt, super. Ich finde super, wenn Holly kommt und sagt, ich bin übrigens hier die Zweite, nachdem sie meinen Chef umgebracht haben. Das war sehr mutig von ihr übrigens. Mhm. Und dann dachte ich, oh, jetzt geht die knallharte Verhandlung los oder er versucht aus ihr das rauszufoltern. Nein, ihr geht es aber um die Sitzgelegenheit einer beschwangerten Kollegin und ob die nach Geschlechtern getrennt auf Toilette gehen.
Das ist super, oder?
Und wie geil er sagt, das sehe ich auch ein. Das fand ich super. Nee, er sagte, sie kann nicht isolieren. Er ist ja da total vernünftig. Sie sagt, ja, sie müsste sich mal irgendwo hinlegen. Na, wir können sie aber nicht von der Gruppe trennen. Ich lasse ihr aber ein Sofa bringen. Das ist akzeptiert. Und wir müssten mal nach Geschlechtern getrennt auf Toilette gehen. Das stimmt.
Ich kümmere mich darum. Das appelliert an seine Zivilisiertheit.
Ja, ne? Und das funktioniert.
Und das ist super. ihm ja total wichtig, dass er eben, obwohl er Terrorist ist und irgendwie Leute mit Kopfschüssen ins Jenseits befördert, dass er ja trotzdem noch in irgendeiner absurden Selbstwahrnehmung als zivilisiert auch angesehen wird.
Herr Thilo, das ist das Ende der Welt, aber nicht das Ende der Höflichkeit. Bitte.
Richtig, genau.
Also so ist er, so ein Gentleman-Gangster halt, ne? Ja. Ne? Also aber auch im Positiven. Und dann ist ja noch diese Szene mit Alice, der ja irgendwann erkennt, dass es John ist, der den da allen den Trouble macht und diese Zündkapseln und da alles hat, womit sie dann halt nicht weiter bohren können und der sich ja dann als Vermittler anbietet. Aber auch so, morgens mache ich schon 5 Millionen die jetzt beim Frühstück und so, ne? Und ich liebe diese Szene, wenn er da reinkommt und die beiden, ja, was will er? Ich möchte mal mit Ihnen reden. Ja, ich merke, Sie sind hier der Macker. Es ist beeindruckend, wie Sie das festgestellt haben. Und Sie sind ja Profis. Ja, ich bin auch ein Profi, merkt man. Und ich, diese ganze Dialog, weißt du, wo man eigentlich innerlich schreien möchte, Alice, lauf da raus. Alter, sag, du hast dich im Raum geirrt. Alter, du bist so gut wie erledigt. Und alles, was da kommt, dass er mit ihm dann sagt, ich kenne den, ich weiß, mit wem Sie da sprechen und wer Ihnen da Probleme macht. Hier, geben Sie mir mal das Funkgerät. Hallo John, und da verrät er ihn ja. Vorher hat sich John ja in der Kommunikation, er hat ja dieses Funkgerät und dann irgendwann hat er mit Hans ja, mit Henskin hat er gesprochen und da nennt er sich ja Roy. Ja? Mhm. Und dann sagt er, ich weiß, wer es ist, John McClane und Polizist aus New York, er verrät ihn ja im Prinzip und ich kenne ihn, wir sind Kumpels, sie haben sich halt einmal beim Koksen getroffen, also als er, nicht John. Und da sagt er ihm, hey, komm doch raus, du machst doch hier den Leuten, die arbeiten nur schwer, ne, mach uns doch hier das hier, wir wollen das auf eine ganz professionelle Ebene durchziehen und macht das dann so immer so eklig mit so vom Schalter, die Hand vom Schalter weggehen und ihm zu und Hans so zuzwinkern, während ihm der eine Typ immer schon eine Cola einschüttet. Und weil diese ganze Sequenz, weißt du, wo Alice dann dieses Gönnerhafte zu ihm macht halt, ne? Und ne, ihn wirklich dranhängt und es endet ja auch mit seiner Erschießung halt, ne? Und das ist so, wirklich so, wie John ihn wirklich anbettelt, ne? Er sagt, dass du mich nicht kennst. Gib zu, dass du mich nicht kennst, ne? Das rettet vielleicht dein Leben und so. Und er hört nicht auf ihn und kriegt die Quittung und wird quasi fast kommentarlos dann erschossen von Hans. Das ist so krass, finde ich.
Ja. Da gab es auch, glaube ich, etliche Diskussionen mit der MPAA, also der Filmbewertungsstelle der Amerikaner, wie man diese Gewalt zeigen kann und wie viel man sozusagen in der Unschärfe dann sieht, wenn die Kamera nochmal um den Sessel herumschwenkt, wo Alice erschossen wurde. Aber der gute Hans Gruber ist halt jetzt einen Schritt weiter. Er weiß halt jetzt, wer wer John McClane ist und ja, das sieht nicht gut aus.
Nee, sieht nicht gut aus. Es ist ja, John hat ja zwischendurch ja noch Kontakt mit seinem, mit Paul, ne, also mit Reginald Will Johnson, halt, der eine Kontrollfahrt ja zum Nakatomi Plaza bekommen hat, ne. Da auch erst, ne, reingeht, sagt, ist alles okay hier und so. Ich finde den Wachmann noch super, der dann weiter Fernsehen guckt und sagt, ne, ja, das ist total super, kommen Sie mal rein, gehen Sie mal 3 Schritte, dann sagt, da ist ja alles totenstill, während oben schon die Schießerei so ein bisschen stattfindet. Und da ist ja die Szene, wo er dann unten, ne, der Stuhl, die Leiche auf ihn geworfen wird. Also John schmeißt ja in seiner Verzweiflung dann diese eine Leiche raus, die landet ja aber eben auf dem Auto. Na, dann schießen ja alle auf ihn und er holt dann Hilfe und dann ist halt die halbe New Yorker Polizei halt vor Ort, ne, und versucht den Plaza, man versucht ja dann erstmal das Plaza zu stürmen, was ich immer irgendwie schon total blödsinnig fand aus der Position raus, weißt du. Auch da muss ich immer lachen, weil es sind so 4 Leute, die losgeschickt werden, weißt du, 4 Leute, und dann sagen die noch, die klassische Zweierteams bei der Polizei. Da dachte ich mir, ach ja, jetzt haben wir die klassischen Zweierteams bei der Polizei, weißt du? Sonst jeder alleine, ne? Aber nee, da haben wir die klassischen Zweierteams. Ja, das geht natürlich alles schief und so. Die Polizei ist ja total überfordert und so. Aber diese anbahnende Freundschaft finde ich schon geil zwischen Paul und John.
Ne, die ja, das ist ja auch das heimliche Liebespaar in dem Film.
Ja, ne? Tatsächlich.
Also wenn die sich am Ende das erste Mal dann in Persona treffen, hat man ja fast den Eindruck, dass die emotionale Bindung, die wir als Zuschauer erlebt haben über diese 2 Stunden, die ist tiefer als das, was John McClane irgendwie mit seiner Holly hat in
ja, dieser Situation. Er ist ja auch komplett auf ihn, also fixiert dann so. Also er hilft ihm ja, er gibt ihm ja so ein bisschen Informationen, was draußen passiert ist. Und
er gibt baut das ihn auch weiter, auf,
baut ihn auf, ist für ihn quasi da und er offenbart sich ihm ja auch, ne? Als John dann immer verletzter ist, ne, und auch die Füße, die haben ja dann irgendwann hier, ne, dann gibt es ja diese Szene, wo er auf Hans trifft und der ihn will ihn dann, ne, erstmal reinlegen und so tun, als wenn er einer der Geiseln wäre und so. Und aber John riecht ja die Lunte und so und gibt ihm dann eine Waffe ohne Munition und so halt, ne? Also ich bin doch nicht blöd, Henskin, ich bin doch nicht blöd. Den Namen hier, wie nennt er sich? Bill Clay nennt er sich, ne? Ja. Weil er das da auf den Namen gesehen hat. Mein Name ist Nakatomi Plaza.
P-Punkt Nakatomi
Plaza. Ja, das ist so herrlich. Und dann, aber da ist er halt verletzt und muss sich dann so die Glasscherben aus dem Fuß halt so rausholen. Und da erzählt er ihm ja so, ey, wann hast du das letzte Mal so geschossen? Und er sagt, kann nicht mehr schießen. Ich bin allein unterwegs. Hast du irgendwie einen Kollegen angeschossen oder irgendwie sowas macht er? Er macht auch irgendwie so eine Anspielung, ne? Hast du irgendwie Mist gebaut, dass du allein unterwegs bist, als wenn das so eine Strafe wäre, ne? Und da sagt er, er hat ein Kind erschossen, aus Versehen. Im Dunkeln, er hat es nicht erkannt. Er hat gedacht, es hätte eine Waffe und dann hat er einen furchtbaren Fehler gemacht. Und auf der Polizeiakademie erfährt man nie, wie man mit sowas umgeht. Und deshalb muss er zur Strafe alleine nachts zum Nakatomi Plaza.
Ja? Warum auch nicht? Also jemand, der Probleme hat, nachts irgendwie im Dunkeln Individuen wahrzunehmen, den schickt man natürlich auch nachts raus.
Inklusive auch mit der Begründung, er kann seitdem nicht mehr schießen, er kriegt Schweißausbrüche, wenn er nur an seine Waffe denkt, und kein Spoiler-Alarm, am Ende schafft er es wieder, am Ende kann er wieder schießen. Da habe ich mir gedacht, alle liegen sich in den Armen, ich kann wieder töten. Ne? Danke, das sind noch so 80er Jahre. Weil ich muss da auch so, du schickst doch nicht den Cop alleine los bei der mit der Begründung, der kriegt Schweißausbrüche, wenn er schießt, da wollen wir keinen Partner gefährden, da schicken wir ihn alleine auf die Piste.
Richtig. Und dieser letzte Moment, wo am Ende des Films er dann auch den Balletttänzer erschießt, sozusagen, der ist nicht unterlegt mit Musik von Michael Kamen, sondern das ist ein unbenutzter Track aus Aliens von James Horner.
Echt? Aber die Szene ist doch trotzdem super, wo der Typ auf einmal noch aufspringt. Also jetzt mal ehrlich, den hat er ja wirklich sowas von getötet, mit Kette um den Hals und durch einen halben Raum, und der hing und der ist erstickt. Ne, wir haben später noch gesehen, wenn die Geiseln vom Dachturm, dass der da hängt, tot hängt.
Ja, mit dem ganzen Körpergewicht.
Genickbruch oder an der Kette. Ne? Ja. 3 Meter über dem Boden, das haben wir gesehen. Ne? Und was macht der? Ne? Der steht auf einmal auf. Oh, als alle anderen Polizisten und alle stehen um ihn rum. John schmeißt sich noch auf seine Holly mit letzter Kraft, ne? Und dann wird er aber noch niedergeschossen. Ich meine, ich habe gezählt, wie viele Leute im unmittelbaren Umfeld mit Gewehren gestanden haben. 6.
Du, die Idee, ne? die John McTiernan verfolgte, genau in dem, was du gerade kritisierst, war, wenn die Geiseln, als sie vom Hoteldach flüchten, ihn nicht mehr dort hätten hängen sehen, dann hätte jeder Zuschauer irgendwie gesagt, ich hab's gewusst, der taucht nochmal auf.
Ja, genau.
Ne? Und aber er so wollte halt sozusagen das vermeiden.
Ja, weil der auch schon so ein bisschen als so der Hauptgegner mit Hans auftritt. Mhm. Halt, ne? Der hat diese persönliche Ebene, weil sein Bruder getötet ist und hat einfach die wildesten Haare in diesem Film. Genau. Das ist einfach so, das muss der nochmal auftauchen. Aber es ist halt so unfassbar lächerlich nach diesem Kampf, den die da auch haben. Aber ich muss auch sagen, bei diesem Kampf, wir sehen ja öfters, dass John sich da oben mit den Kumpanen Nummer 3, 4 und 5 prügelt. Ne? Mhm. Und ich muss diese ganzen, ich habe immer gedacht, das ist Fusch am Bau. Wie die da durch die Wände, durch die Türen und durch die Stahltreben durchgeschmissen werden. Ich sag dir, das sieht alles sehr nach Kulisse aus.
Das ist echt toll. Ja, das ist es natürlich auch, aber es ist auch bewusst so inszeniert. Also wenn man sich das mal unter architektonischen Gesichtspunkten anguckt, dann wird da sehr, sehr viel immer von unten illuminiert. Also da sind sehr, sehr viele Neonröhren am Boden platziert, die dann sozusagen eine Raumtiefe vorgaukeln, die eigentlich gar nicht da ist. Und das ist auch so ein Punkt, den du am Anfang schon erwähnt hattest, ne, in Predator, wo sie halt nur so ein paar Quadratmeter Dschungel hatten und den halt immer wieder benutzt haben. Und genauso klug haben sie es halt auch da gelöst. Mhm. Ja, also sie haben relativ enge Sets tatsächlich auch entworfen, die aber immer so gestaltet, dass man sie auch tatsächlich 360 Grad bespielen konnte. Und dadurch brauchst du halt Beleuchtung, die entweder von oben kommt oder von unten. Mhm. Und dann war das auch so, dass sie beim Dreh halt auch darauf Wert gelegt haben, nicht zu viel zu proben, sondern sehr, sehr spontan und in der Situation heraus gewisse Dinge auch zu entwickeln. Mm, mm. Und das funktioniert natürlich dann hervorragend, wenn du solche Schauspieler wie Bruce Willis oder Bonnie Bedelia oder eben Alan Rickman hast, die halt ein naturgegebenes Geschenk haben, dass sie in der jeweiligen Situation das Beste halt auch einfach herausbringen können aus den Situationen.
Ja, wie gesagt, ich fand's bei diesen Prügeleien sehr toll, weil man auch bei diesen Treppenstürzen, man sieht halt, dass logischerweise Stunt-Leute sind, das sieht man immer so schön, wenn sie bis zum letzten Moment dann, sie fallen dann immer so, dass man die Gesichter nicht sieht und beim nächsten, da wird die Kamera umpositioniert und dann sieht man halt wieder den Schauspieler und so. Das ist aber wirklich gut inszeniert, aber ich habe mir echt gedacht, gut, dachte ich mir, Nakatomi Plaza, 800 Millionen, 640 Millionen Dollar und dann Sperrholzplatten. Na, aber wahrscheinlich wäre es dann so. Fusch am Bau, sage ich dir. Man hat das war die andere Rache für Pearl Harbor.
Das ist kein öffentliches Gebäude.
Offensichtlich. Aber ich fand auch so viele Kleinigkeiten niedlich, wenn er irgendwie wenn John sich da durchschleicht, er schleicht sich ja assassinmäßig so ein bisschen durchs Gebäude und flucht so vor sich hin. Dann kommt er irgendwann an so ein Bild mit so Playboy-Mädchen vorbei und sagt, für euch habe ich jetzt keine Zeit.
Ja, aber das wird ja wieder aufgegriffen, weil du ja genau weißt, ne, wenn dieses Foto auftaucht, dann ist er quasi auf der höchsten Ebene, ne,
genau,
da, wo die Aufzüge enden.
Ja,
und deswegen läuft er auch dreimal oder sowas im Laufe des Films, läuft er auch immer wieder an diesem Poster vorbei, damit der Zuschauer dann auch wieder genau weiß, wo er gerade verortet ist. Und der Witz an der Sache ist, ne, wir hatten ja jetzt schon über das Fox Plaza auch ab und zu gesprochen, aber sie haben ja zum Beispiel, ne, diese Szene, wo der Scorpion, also dieser britische Panzer, da die Stufen hochfährt und dann explodiert. Ja. Das haben sie ja tatsächlich vor Ort gedreht. Also das haben die wirklich an dem Gebäude gemacht mit Explosionen. Das ist also, da ist kein Bluescreen, das ist nicht gefaked. Mhm. Und der Witz an der Sache war, das ist ja auch einer der Gründe, weswegen man heutzutage nicht mehr in L.A. an Gebäuden irgendwie drehen darf. Weil nämlich dummerweise, also das Gebäude war zu dem Zeitpunkt, wo sie diesen Film gedreht haben, noch nicht fertiggestellt. Etagen und die oberen 5 Etagen oder sowas, die waren halt noch im Rohbau, deswegen konnten die da mehr oder weniger tun, was sie wollten. Dummerweise waren aber halt in den Etagen 15 bis 29 etliche Anwaltskanzleien. Und die haben dann natürlich angefangen zu klagen.
Natürlich. Natürlich, sofort. In der Nacht noch.
Was anderes würde man auch nicht erwarten. Mhm. Und das führte dann sozusagen dazu, dass halt dann irgendwie man heutzutage in L.A. nicht mehr einfach so auf den Straßen irgendetwas drehen kann.
Skandal, jedenfalls keine Explosion von Panzern mehr. Nein, aber das ist wirklich alles toll. Auch der ganze Plan ist ja, dass die Polizei damit komplett überfordert ist. Diese ganzen, wir stürmen da rein mit den Sturmtruppen. Sturmtruppen, was? Das, was alles so schief geht. Und dann kommt ja das FBI, ne, weil Terroristen, da ist das FBI für zuständig. Dann kommen Johnson und Johnson, doch bevor sie irgendwelche Impfungen waren es FBI-Agenten, die beiden, Johnson und Johnson offensichtlich. Leider anscheinend genauso ineffektiv. Tatsächlich wie die Also die beiden sind aber auch wirklich goldig mit dem, sie gehen komplett nach Handbuch vor und das ist ja dieser Plan, den Hans mit seinem Hänschen mit seinen Leuten hat. Ne? Der Plan ist, wir schalten denen den Strom aus. Damit geht diese letzte Sicherheitslücke weg. Die haben, und was ich auch immer nicht verstehe, die schalten diesen Hauptgenerator auf, bedrohen auch diesen Techniker. Die beiden FU sagen, hier, du verlierst deinen Job, wenn du das nicht machst. Und dann wird dieser ganze Block da lahmgelegt. Aber das Haus, der Nakatomi Plaza, hat ja sofort so ein Notstromgerät. Das reicht aber irgendwie, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das reicht aber offensichtlich nicht, um dieses Sicherheitssystem dann noch zu safen. Das hat offensichtlich kein Backup, sondern nur diese Hauptleitung halt, ne? Und dann geht diese letzte auf, dann kommt Ode to Joy, ne? Und dann haben sie quasi diese 640 Millionen Dollar, ne? Und ein vermintes Hubschrauber-Landeplatz, weil sie wollen ja fiktiv Hubschrauber haben, mit denen sie dann zum LAX geflogen werden, nicht um den zweiten Teil zu drehen, zu der Zeit, ne? Sondern um halt eine Flucht zu simulieren, was dann halt auch schief geht, weil dieser ganze Plan von diesen beiden FBI-Agenten ist ja nach Handbuch, du nimmst denen den Strom weg und dann greifst du mit Hubschraubern an.
Genau.
Es ist ein sehr selten dämlichster Plan, den ich je gehört. Die wollen ein Hochhaus mit Hubschraubern angreifen. Warum?
Wahrscheinlich, weil sie halt, nee, die wollen halt oben das infiltrieren wahrscheinlich vom Dach.
Ja, aber das oder so. Ist total Blödsinn irgendwie,
ja,
oder?
Ja, es ist irgendwie Blödsinn. Aber es du musst halt sozusagen, also ich glaube, das ist ursprünglich auch dem Roman geschuldet, weil ziemlich viele von diesen Story-Entwicklungen, die fußen tatsächlich auch in diesem Roman, der halt irgendwie zwar schon 8 Jahre alt ist zu dem Zeitpunkt, wo der Film entsteht, aber irgendwie sind diese ganzen absurden Geschichten auch die Sache mit dem wo John McClane dann quasi vom Dach springt und dann sich mit diesem Feuerwehrschlauch festhält.
Stimmt, ja.
Ne, und stimmt. Dann in die Etage wieder reinbricht, nachdem er das reingeschossen hat. Also diese Good Messenger, Bad Messenger Geschichte, die dann so zweimal hintereinander passiert. Das ist auch bereits in diesem Buch vorhanden. Also da muss man.
Aber das ist eine geile Szene.
Ja,
das ist wirklich
absolut.
Eine geile Szene. Ja. Da habe ich jedes Mal Gänsehaut, wenn er dann draußen hängt und er ist ja dann noch vom Dach. Er kann ja vor der Explosion noch wegspringen, wie es sich gehört halt, ne? Und dann hängt er an diesem Schlauch und hängt dann an der Scheibe und die Füße blutig und schießt dann auf die Scheibe und
Wahnsinn.
Kann dann noch rein in dem Moment, wo das Ding oben abbricht und dann zieht es ihn fast in den Tod. Und er kann es noch im letzten Moment durchschneiden. Das ist so fantastisch.
Ja. Und dieser Blick von ihm, wo er dann so schwer atmet, ne? Wo
verdammt,
du dann als Zuschauer auch. Also man muss sich dann mal vorstellen, ne? Früher haben die Leute das ja nicht auf dem Handy geguckt, sondern Die Hard war ja auch einer der Filme, die tatsächlich noch auf 70 mm aufgeblasen wurden. Das heißt, das ist also quasi, was man heutzutage als IMAX oder sowas Erfahrung haben würde. Das wurde dann eben auf riesigen Leinwänden gezeigt. Und so eine Szene, die hat natürlich einen unfassbaren, durchschlagenden, emotionalen Wow-Effekt, wenn du das zum ersten Mal im Kino wahrnimmst.
Ja, ja. Ich habe auch vergessen, ich habe vorhin übrigens einen Fehler gemacht. Ich habe doch erzählt hier, der Typ, der Peter Wenkman fast den Dings weggenommen hat, den Verbannungscontainer. Das ist ja erst der Journalist, später diesen Fernseher.
Ja. Ich wollte dich ja nicht korrigieren.
Doch, du hast aber, das hättest du machen. Das lasse ich jetzt alles drin, damit meine Fehler der Nachwelt dokumentiert sind. Das ist ja genau, das ist der Typ aus Ghostbusters. Der ist ja noch der Arschloch-Journalist, der halt auf Sendung geht und der auch noch kein Problem damit hat, die Kinder von Holly zu interviewen. Auf die Art kommt ja auch noch raus, hier Papa und Mama sind da drin und die würden wir gerne wiedersehen und dadurch kommt man ja auf diese Beziehung der beiden, also kommt ja Hans. Und das ist diesem Journalisten zu verdanken, der da dieses üble Bild des Sensationsjournalisten, der auch im zweiten Teil ja auch noch mitspielt und im selben Flugzeug sitzt wie Holly, die ihm ja eine verpasst dann noch und so, zu Recht auch, ne? Ja. Was für eine Arschlochnummer, die Kinder, da sind die Eltern beide in einer Geiselsituation und was tut der Typ, interviewt die Kinder, weißt du? Das ist unfassbar, oder?
Ja, aber naja. Der hat sozusagen das Klischee des der Bad Press losgetreten, das dann quasi in den folgenden Jahrzehnten zu Tode getrampelt wurde.
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja.
Also das gab es damals, also dieses Sensations- Berichterstattung, ne, die gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht. Also das war noch so ein Element, wo sich viele Zeitschriften und andere Sender auch sehr darüber aufgeregt haben, wie denn in diesem Film die Presse dargestellt werden würde.
Hm, ja.
Aber ja, das hat sich dann die Realität, die Fiktion eingeholt irgendwann.
Heute hätte er einen TikTok-Kanal, auf dem er das gestreamt hätte, weißt du? Genau. Zum Thema, wir haben ja vorhin kurz über diese Synchronisation geredet, ne? Mhm. Was ist es für dich? Yippie-yay-yay Schweinebacke oder Yippie-ki-yay Motherfucker? Was ist es für dich? Hä?
Yippie, eigentlich ist es Yippie-ki-yay
Yippie-ki-yay. Yippie-ki-yay ist es im Original halt, ne?
Ja, genau. Weil das basiert ja, also der Witz an der Sache, ne, hatten wir ja gerade schon erwähnt, John McClane bezeichnet sich ja als Roy Rogers und
ja.
Das war ja Stimmt. in den 40er Jahren eine Western-Serie und am Ende der Serie hat der titelgebende Held immer ein Lied gesungen für die Kinder und da kommt eben dieses Yippie-ki-yay drin vor. Natürlich ja. ohne das MF hinten dran, aber das passt natürlich, weil Alan Rickman ihm ja auch in einer der ersten Szenen irgendwie vorwirft, er wäre nur ein Amerikaner, der als Kind zu viele Fernsehserien gesehen hat.
Genau, diesen Cowboy-Vorwurf, den sehen wir ja auch im Finale, wenn er sagt, er ihm ja, hey, ich habe keinen Bock auf Cowboys und so halt. Genau, ne? Genau. Und so, und das ist total toll. Und dabei ist es ja so ein Showdown-Element, was die beiden dann auch haben. Aber ich muss sagen, Yippie-yay, Schweinebacke, ich finde das gut. Ich glaube, ja, weil wir damit aufgewachsen sind, ist ja, es halt natürlich. So, ne? Ja. Aber ich glaube, Motherfucker hätte man damals einfach nicht bringen können, glaube ich. Nee. Oder? Das war paar Jahre später mit Tarantino wäre es drin gewesen, aber noch nicht in den
80ern, oder? Das war noch zu früh. Wir waren noch nicht bereit. Das war noch zu früh.
Wir waren
noch aber eure bereit, Eltern fahren da voll drauf ab.
Ja, wahrscheinlich. Yippie-yay, Schweinebacke. Das ist super. Aber ich finde auch, dieses ganze Endding, ne, nach dieser, die Johnsons sind ja dann auch abgestürzt mit dem Hubschrauber, weil die Explosion, sie schießen ja auf dem Dach auf John, weil sie ihn für den Terroristen halten, ne? Und dann gibt's ja diese Explosion des Daches, diese Sprengsätze lassen sie ja hochgehen, da stürzt ja auch der Hubschrauber mit ab und so. Ja. Und damit war's das auch mit dem FBI-Typen, die nur dazu da sind, halt den Strom abzuschalten, weil sie nach Handbuch vorgehen, ne? Das ist ja im Prinzip die Aufgabe, die haben. Ne?
Und, wobei das ist, ne? so ein Element, wo es fast schon dann wieder zu extrem wird, weil
ja,
ne, also John McClane rettet sich ja irgendwie in dieses Atrium, also ist dann quasi wieder auf der Etage, wo ursprünglich die Weihnachtsfeier war und dann stürzt auch noch dieser Hubschrauber in Westen da voll rein.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist dann so die absolute Hölle, die dann da irgendwie losbricht, bis die Sprenkelanlage angeht.
Ja, nur damit er dann mit Blut überströmt im Gang auftauchen kann, wo gerade Holly und Hans stehen noch mit seinem letzten Helferchen und dann noch die Diskussion losgeht mit, ja, hier, wenn du $600 klaust, kannst du verschwinden, wenn du 600 Millionen klaust, müssen die Leute denken, dass du tot bist. Also wahrscheinlich sehr weise, was er eben gesagt hat.
Auf jeden Fall. Ich habe übrigens immer gedacht, dass dieser zweite Typ, der da steht, der sieht aus wie Huey Lewis von der Popband.
Ja. Das ist mir auch, habe ich auch aufgeschrieben. Ich und die News sollten dir auf die Fresse hauen.
Genau.
Weißt du? Ich und die News, wir kümmern uns. Er sieht wirklich so aus. Aber was mich immer in dieser Szene total verwundert ist, wer hat denn John die Waffe hinten zwischen die Rippen die Schulterblätter geklebt? Und du weißt, das ist doch die Stelle, wo man selber nie rankommt, oder?
Richtig. Und auf der wenige Sekunden vorher noch über den Boden gerutscht ist.
Ja. Wer hat ihm die aufgeklebt? Das kannst du nicht selber. Du kannst auch an der Stelle. Ja, aber du kannst auch an der Stelle mal ehrlich dir keine Knarre aufkleben.
Nee, da brauchst du eine halbe Stunde, bis die Klebestreifen richtig sitzen.
Und für mich wäre es da vorbei, weil ich nicht drankommen würde. Ich würde wahrscheinlich, beim Versuch, er hebt ja die Arme hoch hinter seinen Kopf und greift dann nach hinten, zieht die Knarre und erschießt somit beide. Ja. Und ich wäre da nicht rangekommen. Ich hätte wahrscheinlich einen Krampf gekriegt in dem
Moment. Das wäre wahrscheinlich so wie in Lethal Weapon 2. Man würde sich erstmal die Schulter ausrenken müssen.
Ja, und dann ja, das wäre... Du musst so ein Purzelbaum, damit kriegt mich keiner, weißt du? Total schnell, ich bin wie ein Zwerg, ich bin nur gut auf kurzen Strecken halt. Nee, aber auch dann ist ja diese epische Szene mit Hans, wie er da hängt und Holly versucht mitzuziehen und so und dann noch die Waffe in Zeitlupe nach oben hebt und sie ihn fallen lassen und dieser ganze Fall, ich habe es der Gruber-Fall genannt. Der Fallgruber, ist der nicht großartig inszeniert? Der sieht so gut aus, dieser Zeitlupenfall.
Ja, und weißt du warum?
Ne? Weil sie ihn echt runtergeschmissen haben?
Ja, genau. Weil sie nämlich, sie hatten ihm gesagt, sie zählen runter. 3, 2, 1, go.
Ja.
Und sie haben ihn bei 1 fallen lassen. Und deswegen ist dieser Ausdruck der Überraschung und der Angst, weil es war halt ein Fall 20 Meter oder sowas in die Tiefe, der ist echt.
Die haben den echt runterfallen lassen?
Ja, die haben den runterfallen lassen.
Also mit Seilen und auf
natürlich,
irgendwas Weiches.
Auf ein großes Kissen, so wie man das halt irgendwie macht. oder
ich
machte früher.
Ich habe mich immer gefragt, wie sie das so echt hingekriegt haben, dieser Fall, weil das sieht so geil aus.
Genau, und das ist der zweite Schnitt, der danach kommt. Also du hast ja dann diese Totale von dem Gebäude, wo dann die Kamera sozusagen die Fassade runterschwenkt und da so ein Körper herunterfällt. Das ist ebenfalls ein echter Stuntman gewesen.
Okay.
Also das war nicht eine Puppe, die man so ausgestopft hat, so à la nackte Kanone, sondern das war wirklich ein Stuntman, der aber eben an so einer Art Bungee-Seil hing, was man relativ leicht rausretuschieren konnte, weil es ja ein Nachthimmel war. Deswegen sieht das auch wahnsinnig toll aus. Und als er dann unten aufschlägt, muss man das ja nicht mehr zeigen. Das wäre dann auch komisch gewesen. Ne? Deswegen konnten sie dann wegschneiden und dann auf die Reaktion der Zuseher, die dann so weggucken, weil das ja keiner sehen will.
Voll gut. Das wusste ich nicht. Das ist ja geil. Das ist wirklich super.
Ja. Ja, es gibt, und der Witz ist, Alan Rickman hat darüber im Nachhinein auch noch sehr eine schöne Anekdote erzählt. Er meinte, das wäre nämlich sein letzter Drehtag gewesen. Falls also irgendwas passiert wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen, weil dann der alles im Kasten gewesen sei.
Das habe ich bei Jim Carrey mal bei irgendeinem Film, wo er einen Bungee-Sprung machen musste. Und da wollte er das unbedingt selber machen und da hat die Versicherung gesagt, das muss am letzten Tag als letzte Szene gemacht werden, damit alles vorher im Kasten ist. Sonst bezahlen sie nicht die Versicherung für die Szene. Irgendwie so und so, Das ist schon krass, oder? Ich finde auch so ein paar Kleinigkeiten sind auch noch ganz nett. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Fernsehpsychologen, Dr. Hasseldorf, der da irgendwie von seinem Buch erzählt, Terrorist, Geisel, Geisel, Terrorist. Weißt du? Und dann auch erzählt, da wird das Stockholm-Syndrom ja auch erzählt, ne? Ich verwechsel es immer. Richtig ist, es ist das Stockholm-Syndrom, wenn man sich in seinen Geiselnehmer verliebt, ne? Irgendwie sowas, ne? Und genau, und die sagen Helsinki-Syndrom im Film, aber Stockholm-Syndrom ist es nicht verliebt, sondern dass du eine Beziehung aufbaust quasi, weil man in einer emotionalen, stressigen Situation miteinander Zeit verbracht hat.
Genau, ne? Genau.
Ja. Ich wäre sofort dabei. Ich sag dir, ich würde auch so ein ich wäre wie Homer Simpson. Ich würde auch so ein Poesiealbum von der Entführung machen, weißt du? Das ist die Zigarette, die ihr auf mir ausgedruckt habt.
So ein paar Stories dann hochladen.
Ja, ich habe mir den Ort der Geiselübernahme aussuchen dürfen. Weißt du? Deshalb sind wir hier in einer Hochbahn. Weißt du? Und sowas. Nein, aber das ist.
Also, ich hätte jetzt eher gedacht, du würdest mit Alice so ein paar Lines ziehen, irgendwie.
Das ist, also, was? Keine Drogen. Ich sage es wie die Turtles und die Zeichentrickfiguren in meiner Kindheit in diesem Zeichentrickfiguren gegen Drogenfilm. Mach einen Bogen um die Drogen. Sehr gut. Das hat Michelangelo gesagt und das hat mich bis heute geprägt, weißt du? Nein, aber das ist so toll, weil es so in Kleinigkeiten ist, dieses Fernsehstudio, wo dann noch gleich so ein Psychologe geholt wird, so ein bisschen, es klingt so ein bisschen auch so Medienkritik schon so leicht an, weißt du? Der dann sofort berichtet, was erleben wohl gerade die Geiseln? Sie erleben eine unangenehme Situation. Dieses Buch perfekt ist super.
Beobachtet.
Geiselnehmer, Drogen, nee, Geiselnehmer, Terroristen, Geiselnehmer. Das ist voll super. Auch so diese Kleinigkeiten, auf die sie da halt geachtet haben. Ne?
Sollten wir Wilhelm von Homburg noch erwähnen?
Natürlich. Ja? Wilhelm von Homburg, in welchem Bild hat der denn sonst noch so rumgehangen?
War er vielleicht Vigo, die Geißel der Karpaten?
Du meinst das Leiden von Moldawia? Soll es so sein, dass er das war? Ja.
Ich fürchte schon, ja.
Ist das nicht ein toller Name, oder? Ist das nicht ein Mann wie Silberklang, oder?
Ja, also wenn ich Norbert Gruppe hieß, würde ich auch nicht in den Filmbereich starten wollen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Aber der Mann, der spielt hier auch mit und der ist, man kann es nicht anders sagen, er ist Vigo. Auf Ewigkeiten Vigo. Er ist ein Deutscher, ne?
Richtig, ein Boxer.
Ja, ein Boxer, ein Deutscher. Natürlich, ein deutscher Boxer kann kein schlechter Mensch sein, weißt du? Nein, das ist schon toll. Also ganz ehrlich, das gibt dieser Besetzung der Terroristen diesen Touch halt, ne? Ja. Und ich finde, was du vorhin auch gesagt hast mit den Frisuren und der unterschiedlichen Kleidung, ich finde, es gibt denen auch, sie wirken mehr als nur Kumpane Nummer 1, 2, 3 und 4. Weißt du? Man hat wirklich so eine gewisse Art, auch bei denen, die nur so kurze Szenen haben, so ein Gefühl von Persönlichkeit da drin.
Ne? Richtig.
Ja. Und das muss man erstmal schaffen. Was macht denn jetzt diesen Film so großartig? Dieser Film ist so großartig, weil wir haben fantastische Action, ne? Ein total tolles Set, auf der einen Seite ist es ein Hochhaus, ein riesiges Gebäude, aber es ist trotzdem ein überschaubares Territorium und es gibt einem ein Gefühl von Enge und Klaustrophobie, obwohl es doch ein riesiges Hochhaus ist. Ne? Es hat tolle Darsteller, einen tollen Antagonisten, menschliche Figuren tatsächlich. Ne? Gerade Johns Entwicklung von, bin noch ein halbes Jahr im Rückstand bei meiner Polizeieinheit zu später, wie er dem guten Reginald Velson sagt, wenn ich es nicht schaffe, sag meiner Frau, ich liebe sie. Weißt du, was der für eine Entwicklung durchmacht. Mit Tränen in den Augen. Und dazu brauchte man schon so ein... Stell dir da mal Arnie vor. Weißt du? Jetzt nichts gegen Arnie, aber weißt du?
Ja. Es war schon gut, dass es weder Arnie war, noch sonst irgendeiner von den anderen Hanseln. Also Richard Gere würde ich mir auch überhaupt nicht vorstellen können in der Rolle.
Nee, tatsächlich.
Also, dem würde er dann halt irgendwie auch zum einen die Bodenhaftung, zum anderen wäre er wahrscheinlich auch zu schön. Ne? Und all diese Dinge, dieser Everyman, das ist halt das, was Bruce Willis perfekt in diese Rolle einbringt. Und er war halt, also auch wenn die öffentliche Wahrnehmung von ihm schon zu kippen begann, wohl in dieser Zeit, wo er gecastet wurde, er war halt einfach noch nicht der Actionstar, als der dann entstehen sollte. Genau, er war ein Fernsehstar und vielleicht sogar auch einer mit einem Ablaufdatum auf dem Rücken.
Ja, klar.
Und sich der halt dann durch diesen Film quasi komplett neu auch als Kinostar sozusagen entdeckt wurde. Und der ja dann noch, ich meine, für viele in Anführungszeichen Stars wäre das ja schon genug, um eine Karriere zu zeichnen, wenn man 40 Jahre später oder fast 40 Jahre später halt immer noch über diesen Film spricht. Mhm. Aber er sollte ja noch zu vielen anderen großartigen Filmen weitergehen, die in den 90ern kamen. Ne? Also irgendwie 12 Monkeys zum Beispiel oder Sixth Sense. Mhm. Ne? Also er hat ja nicht nur durchschnittliche Filme gemacht. Genau. Nein, er hat ja nicht nur schlechte Filme gemacht, sondern er hat wirklich auch noch mehr hervorragende Filme, die auch bei der Kritik positiv aufgenommen wurden.
Nein. Wir sind mit Bruce Willis aufgewachsen, sozialisiert und das war auch gut so. Und gerade, ganz ehrlich, für viele Schauspieler wäre das der Höhepunkt der Karriere gewesen und für ihn war es der Beginn seiner Kinokarriere im Prinzip. Ja. Und das muss man halt auch mal so sehen. Und gerade in dieser Tagen, wir können ja sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist es jetzt schon ein paar Tage her, wo bekannt gegeben wurde, dass Bruce Willis abkehrt von der Schauspielerei aus gesundheitlichen, persönlichen Gründen halt. Und das lässt es mich natürlich auch ein bisschen mit Wehmut noch mehr zurückblicken als vorher auf die Zeit und auf die Filme. Und man bewertet vielleicht auch den einen oder anderen Karrieremove, den er in den letzten 10 Jahren gemacht hat, ein bisschen anders halt. Ne? Wo man sagt, ich hatte auch so ein bisschen die Wahrnehmung, er dreht nur noch für den Paycheck, wenig Arbeit, kleine Rollen und viel Geld, aber er gibt sich keine Mühe mehr. So ein bisschen, so die letzten Jahre, so wie Samuel Jackson. Der das aber auch ganz offen sagt. Er sagt, er spielt für den Paycheck. Wenn du Kohle hast, brauchst du mir das Drehbuch nicht zu schicken, hat er gesagt. Das sagt er ja auch, ne? Ja, und und das führt aber zu einer gewissen Beliebigkeit und man hat so das Gefühl gehabt, so die Zeit von ihm als ganz großen Kinostar ist so ein bisschen vorbei gewesen und so. Aber das erklärt vielleicht auch einiges und so. Und es lässt mich sehr wehmütig halt auch zurück auf, also ein bisschen Dankbarkeit für den Mann, der uns wirklich großartige Filme gebracht hat. Ne? Das muss man echt sagen.
Color of Night zum Beispiel.
Ja. Das war dieser Sexfilm, ne? Ja. War das dieser? Ich liebe immer noch Last Boy Scout, Make My Words, wirklich, der ist gut. Ja,
richtig.
Den haben nur viele nicht auf dem Schirm oder so. Mhm. Ich bin vielleicht nicht der größte
Hudson Hawk-Fan. Der war lange indiziert bei uns, glaube ich.
Ja. Jetzt nicht mehr, keine Sorge. Und selbst wenn. Hudson Hawk, da kann ich immer noch, seitdem, danke Micha, kann ich das Lied nicht vergessen. Ich finde es immer noch total super, einen Einbruch mit einem Lied zu timen. Weißt du? Richtig. Wir haben 3 Minuten, 47 Sekunden. Können wir was singen? Um das genau hinzukriegen, das ist toll. Nein, und das ist, und das war ja der Beginn der Reihe. Und also für mich ist es so, wenn ich an die Die Hard-Filme oder Stirb langsam halt denke, ist für mich halt die Reihenfolge ganz klar, Teil 1 ist der beste, dann kommt Teil 3, dann würde ich schon sagen, Teil 2, 4 und 5 wäre so die Reihung. Ne? Obwohl auch, wie gesagt, alles bis auf, also ich finde den 5. schlecht. Ich muss sagen, ich habe mich echt durchgequält, den zu gucken und das war beim 4. nicht so. Also den habe ich gerne geguckt, jetzt weiß ich es auch wirklich wieder, der 4. war der einzige, den ich im Kino gesehen habe. Den 3. habe ich nicht im Kino gesehen. Also da war ich 15, 14, 15, als der lief. Deshalb war es tatsächlich Die Hard 4. Okay. Ne? Der einzige, den ich im Kino gesehen habe.
Ja. Nee, also ab Teil 3 habe ich alle im Kino gesehen.
Was? Ah, auch 5?
Ja, tatsächlich auch 5. Aber naja.
Ja,
so begeistert war ich nicht davon.
Nee, aber dieser Film ist wirklich, ich glaube, einer der wegweisendsten Actionfilme der 80er Jahre. Und der hat vieles, was wir in den 90ern gesehen haben, du hast vorhin so ein paar Beispiele aufgeführt, ne? So der Normalo in Anführungszeichen in einer ausweglosen Situation, ne? Das Open-World-Spiel in einer geschlossenen Anstalt halt, ne? So ein bisschen. Das hat dieser Mann halt uns mit diesem Film halt auch gebracht. Und da kann man allen beteiligt. Das ist so ein Film, finde ich, so wie Ghostbusters 1. Da ist vieles an Talent zusammen. zusammengekommen und hat dann einen Zauber irgendwie gehabt, ja, der genau. nicht einfach so reproduzierbar ist, selbst wenn es dieselben Leute nochmal machen.
Richtig.
Ne?
Und das ist auch wirklich, das ist auch tatsächlich, Zauber ist glaube ich, das richtige Wort. Und ich würde sogar also tatsächlich die Lobeshymne noch ein bisschen weiter nach oben schrauben. Ich würde auch tatsächlich sagen, also es gibt halt immer so Filme, die ein Genre weiterbringen. Und wenn du das kennst, ne, wenn du so in einen dicken, fetten Stein nimmst und stehst an einem stillen See und wirfst diesen Stein mit aller Kraft in die Mitte, ne, und dann entsteht sozusagen dieser erste dicke Platsch und dann entstehen diese kleinen Wellen, die sich nach außen hin fortsetzen. Und am Ende treffen diese Wellen irgendwann ans Ufer. Und genauso ist dieser Film und trifft heute immer noch treffen sozusagen Auswirkungen von seinem Impact auf das Kino. Also der hat wirklich so einen starken, umwerfenden Impact gehabt damals. Und wie gesagt, ich würde auch sagen, fast schon so weitgehend, also da kamen so viele Talente zusammen. Also wir hatten Jan de Bont, ne, als Kameramann erwähnt. Wir hatten den
Michael Kamen
als Komponisten. Wir hatten Frank J. Uriosti im Editing, der genauso wie Jan de Bont aus der Paul Verhoeven-Schiene kam, also aus Europa, die eine ganz neue Sensibilität auch in das amerikanische Actionkino reingebracht haben, über Jahre hinweg dann. Und wir haben die tollen Darsteller, die sich halt in diesem Film auch zum ersten Mal auf eine andere Ebene gehoben haben. Ne? Also wir hatten Alan Rickman und wir hatten Bruce Willis und wir hatten Reginald Val Johnson, die sowohl eben das Komödiantische und das Ernsthafte verbinden
kombiniert
konnten.
Kombiniert haben, ja.
Das hebt diesen Film halt einfach heraus aus der Masse und ist für mich wirklich, wie du schon sagst, also eine der herausragenden Actionfilme der 80er.
Ja. Definitiv, also absolut. Und die 80er sind nicht arm, was solche Filme tatsächlich.
Richtig, also ich meine, Lethal Weapon, ne? Ein Jahr vorher, ne?
Ja.
Ist ja auch so ein Klassiker.
Ja, auch.
Oder die Beverly Hills Cop-Filme beispielsweise, ein bisschen älter. Ja. Oder.
Ja, tatsächlich. Also da war schon einiges abseits von den Stallone- und Schwarzenegger-Filmen, ohne die schlecht zu machen, weil die liebe ich auch auf ihre Art halt. Ne? Das ist so. Weißt du, das Einzige, was ich mich jetzt an der Sache noch frage bei unserer Besprechung, meinst du, die Asian Dawn-Bewegung ist freigekommen am Ende?
Ich glaube, die haben irgendwie auf Rufmord plädiert. Und
ich habe irgendwas im Time Magazine kürzlich über die gelesen,
genau.
Glaube ich.
Dann waren sie auf dem Cover plötzlich.
Ja. Ich hatte dir kürzlich noch ein Video geschickt, den Die Hard Song. Ne?
Ja,
sehr cool. Den mache ich in die Shownotes. Irgendwie ist es cool. Zumindest die ersten vier Filme, das reicht auch. Die bekommen quasi so eine eigene Strophe gesungen und ein paar Szenen aus dem Film gezeigt. Und irgendwie ist es ein schöner Song tatsächlich, ne? Yippie-ki-yay, man. Also, okay, ja, explizit ist alles gut. Tja, Thilo, hast du noch was du loswerden möchtest zum Film?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die Lobeshymnen laut und lange gesungen. Also guckt ihr euch an. Ich kann eine kleine Empfehlung noch aussprechen für die aktuelle 4K-Version. Die erschienen ist, glaube ich, vor ein, zwei Jahren. Gibt es auf UHD, beziehungsweise ich glaube auf Disney Plus ist sie mittlerweile auch.
Ja.
Die sieht ganz hervorragend aus. Ist neu abgetastet worden und macht also richtig Laune, wenn man sie über den Beamer anguckt. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt reinschauen. Ihr seid zwar jetzt gespoilert ohne Ende, aber es lohnt sich.
Es lohnt sich, da habt ihr nichts verpasst. Also den muss man gesehen haben. Das ist einer der Filme, den man gesehen haben sollte, mit Ghostbusters, Star Wars, der Originaltrilogie, mit Zurück in die Zukunft. In der Ebene, muss ich tatsächlich sagen, finde ich, bewegt der sich halt. Der hat eine ganz eigene Magie. Und ich habe tatsächlich jetzt wirklich auch die Disney-Plus-Variante gesehen und habe mich auch echt gedacht, dieses Bild, war das immer schon so gut? Ich habe letztens den Film in einer schlechten Qualität gesehen, nämlich auf DVD. Weißt du? Also da haben sie richtig was noch rausgeholt aus dem Ding. Ne?
Das ist halt auch so ein Aushängeschild für Fox und die haben offensichtlich die Original-Kameranegative nochmal aus dem Archiv rausgekramt für die neueste Abtastung. Und in HDR oder Dolby Vision, wie man es dann auf der UHD auch sehen kann, macht das Ding halt einfach immer noch richtig Laune und sieht fantastisch aus.
Ich glaube auch, zum Thema, wir haben ja noch davon, dass mit dem Weihnachtsfilm, dass es ein Weihnachtsfilm geworden ist, weil er Weihnachten spielt und dann hat sich's irgendwann so eingebürgert, dass er so ein Weihnachtsfilm ist. Am Ende, wenn die alle draußen stehen beim Nakatomi Plaza, dann sieht man ja auch ganz viele Akten und so Papiere von diesen Explosionen so durch die Luft fliegen und so. Und das hat dann so einen leichten Touch von Schnee.
Ja,
weißt du? Es soll auch diesen Touch haben, aber eigentlich sind es zerrissene Unterlagen, ne? Oder zerstörte Unterlagen aus dem Nakatomi-Plan.
Richtig, halt, ne? Genau, weil es kann natürlich nicht, also in L.A. schneit es generell nicht, es wird einfach nicht kalt genug. Aber das ist einfach ein ganz schöner Workaround, würde man im Filmbusiness sagen, um diese Weihnachtsstimmung dann ab für das Ende dann noch hinzubekommen.
Ja. Okay, Thilo, dann ganz, ganz vielen lieben Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. War nett, hier zu sein.
Ja, ja. Und ich denke, wir werden sicher auch nochmal ein anderes Themachen finden, wo wir uns beide nochmal hören können.
Ich freue mich drauf. Haut rein.
Ich auch. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.